Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Bewegtbild-Banausen, Episode 482 schon fortgeschritten. Und wen haben wir hier zu sitzen?
Das ist Eric. Eric from the Bronx.
Eric from the Bronx, Motherfucker. Ja. Du kannst glauben, dass das der neue Spitzname ist, definitiv. Also, Erik ist ja auch einer meiner Pokertruppe sonntags. Insofern, das ist jetzt dein Beiname.
Ja, gut.
Gefällt dir das?
Weiß ich noch nicht so richtig.
Weißt du noch nicht so richtig. Bist ja eher so aus gut situiertem Haus hier eigentlich. Familienvater und so. Also, ja. Naja, von The Bronx bist du auf jeden Fall nicht.
Nee, aber ja. Aber mit B fängt es auch an. Also von Berlin halt. Aus Berlin. Mhm. Man.
Was fängt noch mit B an? Die Bewegtbild-Banausen.
Genau, und die Bast hatte auch, da war ich ja letztens auch erst. Die Folge ist auch noch gar nicht raus, tatsächlich.
Ja, stimmt.
Wann die kommt.
Stimmt, die kommt genau in einer Woche, kann ich dir sagen, also wenn wir hier aufnehmen.
Okay.
Und ich bin da tatsächlich ein bisschen, ist mir jetzt erst bewusst geworden, dass durch den Vorlauf, den wir generieren, also dadurch, dass wir alle 14 Tage eine Episode aufnehmen, je nachdem, wann wer Zeit hat und so, und die Episode dann schon mal im Kasten haben, ist der Losfilm von mir jetzt praktisch in den September gerutscht, weil das ist die erste September-Episode und normalerweise hake ich ja die Losfilme immer im gleichen Monat ab. Lee war ja da ein bisschen Larifari, aber jetzt mache ich den Lee und rutsche praktisch in den nächsten Monat. Dadurch, dass die anderen Folgen schon aufgenommen waren, kommt praktisch der Losfilm heute. Und ich muss mich am Anfang, glaube ich, entschuldigen. Ich bin heute Matsch. Vielleicht nehmen wir hier wieder mit Video auf hier für die Reels. Vielleicht kann man wie bei Kindern bei Instagram mir einfach irgendwie so ein Clown-Emoji irgendwie übers Gesicht pappen. Das wäre ganz cool, die ganze Episode. Weil echt schlecht geschlafen und Kopfschmerzen und gucken wir mal, ob das irgendwie auswirkt.
Ja, ich lag die letzte Woche irgendwie komplett auf dem Acker, auf dem Summer Breeze Festival. Also dementsprechend bin ich auch noch ein bisschen geschädigt.
Sind wir beide demoliert?
Ja, ein bisschen, ja.
Ja, aber du wärst nicht.
Das ist Eric. Eric from the Bronx.
Wenn du hier nicht irgendwie dein Mann stehen würdest.
Ja, aber es war krass. Das war auf jeden Fall eine ordentliche Staubschlacht, weil da hat es einfach irgendwie wochenlang nicht geregnet. Das war ein bisschen wie auf Arrakis.
So,
also ja, ich war, ja, wie gesagt, irgendwo in Dinkelsbühl in Bayern irgendwie auf dem Summer Breeze Festival.
Ja, ihr wart ja vermummt auch irgendwie wegen dem Staub.
Ja, genau, das war schon ganz schön, obwohl sie gewässert haben. Also die haben ja dann tagsüber so mit so einem umgebauten Güllelaster, der dann einfach Wasser aufs Feld geschmissen hat.
Aber Wasser, ja, oder ja, vielleicht hast du jetzt hier die ganzen Festivalbesucher gezählt, die da irgendwie in der Ecke stehen.
Nee. Aber das war schon ganz schön dolle, ja. Also ich war ja davor in Kroatien im Urlaub und da war es auch schon sehr warm, aber das war nochmal irgendwie anders wild.
Jetzt haben wir hier Metal-Fans in unserer Supporterschaft, unserer Hörerschaft sowieso einige. Also vielleicht kannst du mal was über das Line-Up berichten. Wer ist da aufgetreten?
Halloween haben gespielt.
Halloween aus den 80s, Alter.
Ja, das war,
krass, die gibt's noch, ja.
Ja. Ja, dann so neuere Sachen, also Paleface haben gespielt. Mhm. Die haben die T-Stage geheadlined am letzten Tag, dann hatten wir Eisbrecher haben gespielt, die habe ich mir aber gar nicht angeguckt. Das ist eher so neue deutsche Härte, das ist eher so in die Richtung von der Band, die ich jetzt nicht nennen will.
Ja, kenne ich. Also auch die Band, die ich nicht nennen will, kenne ich.
Also es waren...
Nenn noch alternativ eine andere deutsche Band. Münchner Freiheit.
Das Münchner Freiheit. Nee, das haben tatsächlich ein Kumpel von mir hat gespielt mit seiner Band aus Münster. Avalanche Effect, die haben gespielt auf der Campsite Stage. Eine Berliner Band, Heaven.exe, hat gespielt mit dem Darius, der... eigentlich bei Sony arbeitet, also der auch in dieser Musikbranche irgendwie drin ist, dann war Ghetto Justice haben das eröffnet. Ich war mit Morcore dann quasi da. Also
du hast auch aufgelegt?
Nee, ich habe nicht aufgelegt. Ich habe quasi Tech-Support gemacht an dem Dienstag.
Ah, du hast den Tech-Support gemacht.
Ja, mal die ganzen Joels und so verkabelt auf der Bühne noch.
Cool, mir hier, Erik from the Bronx, Alter. Richtig ungeahnte Talente hier.
Aber,
ist ja auch Roadie, ja? Wusste ich gar nicht.
Naja, das ist ja bei der Party sowieso. Also da, die haben ja ein bisschen mehr Technik. Da kommt ja der DJ nicht nur mit dem Stick und steckt sich da rein. Und die haben ja eigene Nibbler und hast du nicht gesehen.
Die kommen dann mit Platten, ja?
Nee, das nicht. Aber da ist schon ein bisschen mehr Technik. Die haben ja einen eigenen LJ und ja, Astera-Lampen und das muss alles irgendwie aufgebaut werden. Also zusätzlich zu dem, was eh schon da ist. Und in den Clubs übernehmen sie auch über DMX dann die ganze Lichtsetup vom Club irgendwie. Und das
DMX, Hip-Hop-Fans durften den Herrn kennen. Ja, da ist das Niveau. Du hast mit Dave aufgenommen. Insofern, da geht einiges. Da geht einiges auf jeden Fall, was man toppen muss. Also insofern...
ja.
Das ist der Anspruch. Wie war es denn mit den Bastarden? Haben sie dich gut behandelt?
Ja, war eine gute Episode.
War eine gute Episode, lustig. Ja. Ich hatte schon die große Ehre, die zu hören und war auf jeden Fall...
Ja, deswegen hast du jetzt auch das Sampleboard wieder bei dir und nicht bei mir.
Ja, richtig. Ja. Genau. Du bist dazu sehr ausgerastet, wir mussten dir das Sampleboard wegnehmen. entreißen wieder. Ja, und ich darf feierlich den September eröffnen und deswegen interessiert euch ja bestimmt brennend, wie das Punkteraten im August ausgegangen ist. Und ich hätte es wahrscheinlich vergessen, wenn ich nicht triumphiert hätte. Aber so ist es natürlich eine Erwähnung wert, weil ich bin mit 3 Punkten hier, habe ich diesen Monat abgeschlossen. Lee hat mit 2 Punkten diesen Monat abgeschlossen. Und Mo hat nochmal für sich 1 Punkt gemacht, also weil wir ja einen Unentschieden hatten, Mo und ich, und deswegen haben wir beide einen Punkt gekriegt. Also habe ich Lees Truppe um einen einzigen Punkt geschlagen und gehe als Sieger raus bei dieser neuen Konstellation. Aber jetzt bist du wieder Team Lee.
Jetzt bin ich Team Lee.
Das heißt, du vertrittst den Schweizer, der jetzt nicht hier ist, und versuchst da einen Punkt für eure Mannschaft zu ergattern. Und wir haben uns jeweils 2 Filme mitgebracht und haben uns sogar einen gemeinsamen Film ausgesucht, der relativ aktuell ist, den wir dann hier, würde ich sagen, als großes Finale besprechen, oder?
Mhm, ja.
Das passt auch, dass wir den am Ende machen, eventuell auch mit Spoiler-Kapitel, das können wir dann spontan entscheiden, ob wir dann ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Aber das ist die Fahrtrichtung für heute, und insofern freue ich mich, dass du hier bist.
Ich freue mich auch.
Und mit dir mal eine Dienstag-Episode zu schmeißen, weil was die Leute vielleicht nicht wissen ist, du bist ja nicht nur Hörer der allerersten Stunde. Es gab so eine Handvoll Leute, denen ich unseren On-Air-Pilot, den wir auch online gestellt haben, dummerweise, so, weißt du, den wir einfach nur so aufgenommen haben, damit unsere Freunde erstmal entscheiden, okay, kann man das hören? Ist das einigermaßen so erträglich? Und du gehörtest zu den ausgewählten 5, 6 Leuten irgendwie, die von mir diese Audio gekriegt haben und wo wir einfach nur Feedback gewartet haben, ob wir überhaupt mal so einen Podcast machen sollten. Im Jahre 2019 war das. Und du gehörtest auch zu den Leuten, die gesagt haben, Daumen hoch, zieh durch. Und 2020 haben wir dann Patreon und Steady ins Leben gerufen, wo die Leute uns unterstützen konnten. Und du bist seit Tag 1 bist du auf jeden Fall Unterstützer der Bewegbibbernhausen. Also danke nochmal dafür. Insofern bist du hier, du bist praktisch die Stimme der Supporterschaft, du bist die Stimme des Podcasts, und freue mich sehr, dass du hier auch am Start bist und Filme rezensierst mit mir. Also es wird cool.
Quasi Pay-to-Play.
Ja, ja, auf jeden Fall. Pay-to-Play, richtig, ja. Du bezahlst deine eigene Gage. Ja, so macht's Eric from the Bronx. Was willst du machen? Ja. Aber ja, was haben wir hier noch?
I'm so sorry, Eric.
Ja, also, okay, vielleicht drücke ich den noch im Laufe der Episode. Man kann es nie wissen bei mir. Aber ja, auch hier nochmal vielleicht ein herzlich willkommen an die neuen Nasen aus der Supporterschaft, weil es sind ein paar dazugekommen tatsächlich bei Patreon Steady, weil wir sind jetzt ein bisschen präsent, was die Reels angeht. Also insofern sind das vielleicht Leute, die vorher noch gar nichts von uns gehört haben und jetzt gesagt haben, okay, haben wir mal 480 Episoden nachzuhören und mit den Supporter-Folgen noch ein paar mehr. Viel Spaß bei den 700 Folgen. Und ja, herzlich willkommen, und ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammen rezensieren. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
Nö.
Nicht?
Nicht. Wir können starten. Aber wo starten wir?
Möchtest du denn anfangen, nachdem ich jetzt so viel gelabert habe und ich komme zu Wort?
Kann ich machen. Aber dann ist halt jetzt die Frage, weil du, also ganz kurz, wir haben einen gemeinsam, du hattest aber noch einen genannt.
Ja, das ist...
Das ist dein Losfilm.
Das ist mein Losfilm, den ich bringe. Und ich habe dir den genannt, weil Lee ja auch gerne die Losfilme auch mal mitguckt, wenn er sagt, das ist interessant. Okay. Deswegen habe ich dich informiert, damit du weißt, okay, da kommt jetzt diese Episode. Das heißt, da kannst du mitlabern, aber im Grunde ist es meine Rezension.
Und dann hat jeder noch einen.
Dann hat jeder noch einen.
Okay, dann kannst du jetzt einen aussuchen. Ich habe einen mit Wikingern und ich habe einen, der in der Schule spielt.
Oh. Hast du als Alternative einen Film über Wikinger in der Schule?
Nee, aber das hätte da aber auch noch ganz gut reingepasst bei dem Schulfilm.
Ja, da ich ja Fan bin von so richtigen Männerkino, nehme ich die Schule.
Okay, na gut, dann fangen wir mal an mit
Schule.
Schule, genau, nein.
Mit
Detention.
Ja, der Dicke, der nicht mehr dick ist?
Axel Stein.
Axel Stein, ja, Mann, genau der. Aber wir hatten Schule schon, glaube ich.
Nein. Der Film heißt Detention. Nachsitzen kann tödlich sein.
Ich sag ja nur. Ja. Schule kann es gar nicht sein, weil Lee hat den schon hier professionell rezensiert, weil der war im Lostopf.
Ja, nee, dann...
Detention.
Detention, genau. Das ist tatsächlich einer von deiner Watchlist, den du jetzt wahrscheinlich 100 Jahre nicht gucken wirst.
Na, jetzt ist die Chance ja wieder ein bisschen größer geworden, weil mehr Zeit, mehr Luft. Also definitiv haben wir jetzt links und rechts mal ein bisschen Platz, auch mal die Filme nachzugucken, die hier rezensiert werden.
Sehr gut. So, dann muss ich jetzt bloß kurz mein Dings gucken. Wo ist mein Skript? Da.
A technical glitch or an Eric, as we're calling them around here.
Technical glitch.
ja, also beschrieben wird er als apokalyptischer Fantasy, Horror, Science Fiction, Action, Thriller, Körpertausch, Zeitreise, Teenie, Romantikkomödie.
Okay. Ist das auch wieder ein Überbleibsel aus der Fantasy-Filmfest-Folge oder lief der da?
Das könnte ganz gut sein, dass er da lief, aber ich weiß, habe ich gar nicht gegengecheckt, tatsächlich.
Okay.
Der Film hat ist leider komplett gefloppt damals so irgendwie. Das ist halt so ein, obwohl jemand mitspielt, den man eigentlich zumindest mit dem Film, den er danach gemacht hat, kennen müsste. Mhm. Das ist nämlich der Herr Hutcherson, der den Peter bei Tribute von Panem gespielt hat.
Josh Hutcherson, ja.
Genau, und der hat hier quasi eine relativ große Rolle, also quasi Co-Lead von dem Film. Es geht im Prinzip darum, dass an der Grizzly Lake ein Serienkiller umgeht, Cinderella.
Mhm.
Und
großer Fan von Wortspielen. Hier, ich.
Und ein Haufen Außenseiter sitzen halt in dieser Schule in der, beim Nachsitzen und das dröselt sich halt immer mehr auf, dass warum das halt passiert. Und dann entsteht so noch so eine Körpertauschgeschichte, wo die Mutter mit ihrer eigenen Tochter die Körper tauschen und das springt dann wieder ins Jahr 1999 oder 92, irgendwo so. Ist auf jeden Fall
die 90er, okay.
Ja, genau, es springt in die 90er, die tauschen die Körper und das ist halt sehr wirr. Den Film muss man wirklich sehen, um ihn irgendwie zu verstehen, weil das zu beschreiben ist, das ist alles irgendwie Meta, aber auch nicht, und es macht sich über sich selber lustig, referenziert sich selbst, referenziert lauter Horrorfilme. Mhm. Also man hat, die Anfangsszene ist halt Scream, also
Drew Barrymore oder was? Am Telefon? Ja, oder welches Scream?
Genau, also Drew Barrymore, also sie wird halt angerufen.
Das ist natürlich die berühmteste Anfangsszene von den
Scream-Teilen. Genau, und also sie beschreibt quasi, dass sie eine Bitch ist. Das ist dann so ein Wortspiel in dem Film, was ich jetzt nicht verraten will.
Mhm.
Und also nimmt zu jedem Buchstaben halt noch ein das Wort dazu im Prinzip.
Welches? Und, Till hätte das gerne gehört.
Auf jeden Fall wird die dann halt abgemurkst und dann fängt der Film halt an. So, und das ist halt, und da taucht das erste Mal diese Cinderella auf. Und wie sich das dann aufdröselt, welche Figur in den 90ern, dann 2011, der Schuldirektor spielt dann noch mit, der als Jugendlicher ein ziemlicher Lappen war, der dann aber Direktor ist in der Schule, wo die dann alle nachsitzen müssen. Also dieser ganze Film ist viel. Also da ist alles drin. Da ist, wie gesagt, da ist ein Zeitreise-Grizzlybär drin, da ist ein Footballspieler, der halb Fliege ist drin, da ist die Effekte sind fast alle practical, also das ist auch ziemlich grob, wenn, aber alles irgendwie lustig. Also eine richtige Angabe zu dem Film ist schwierig. Das ist, da ist irgendwie eine Anspielung auf Prom Night drin, da ist Breakfast Club mit drin, da ist
wilde Mische.
Ja, das ist, aber wie gesagt, komplett 2011 im Kino, an der Kinokasse komplett verreckt irgendwie. Der ist dann irgendwie erst durch Foren und auf DVD und im Heimkino halt irgendwie so ein kleiner Geheimtipp geworden. Der lief halt auch im, welchen Film weiß ich, SW, also hier dieser Sundance. Das ist Sundance, ja. Genau. 2011 halt komplett gefeiert worden, aber danach vom Publikum komplett ignoriert worden.
Okay. Ja, ich weiß gar nicht, warum der auf meiner Watchlist ist, aber wird schon einen Grund haben.
Ja, also der den Film gedreht hat, der hat halt Musikvideos vorher gemacht. Unter anderem Eminem Without Me.
Kenn ich. Guess who's back? So fängt er an. Back again.
Ja, wieder in deine DJ-Dings reingeschlittert jetzt.
Ja, ja, normal. Zwei DJs sitzen hier.
Ja, also eine Beschreibung war halt auch, das ist Heathers via Edgar Wright für Twitter. Also so war eine Beschreibung für den Film. Also es ist halt ziemlich doll, wild und das ist halt alles drin. Und du fragst dich halt in den ersten Minuten des Films halt, ob das wirklich Sinn macht, was du da siehst.
Okay.
Und wenn du dann aber drin bist, dann macht der halt richtig Spaß. Also das, also du brauchst aber einen Moment, um reinzukommen. Also wenn du dich damit dann nicht connecten kannst. Also da gibt's halt so eine Szene, wie halt einer am an diesem Nachsitztisch mit einem Messer irgendeine Formel in seinen Tisch ritzt.
Das ist wahrscheinlich die Breakfast Club-Referenz,
wenn
es um Nachsitzen geht.
Und das springt aber durch diese ganzen Jahre, das springt halt so, der sitzt da schon eine Weile, der wird halt aufgrund eines Ereignisses, was durch die Zeitreise passiert, quasi, weil er ein Polaroid-Foto von was gemacht hat, wie die Hauptdarstellerin den Bär neu startet, um diese Zeitreisemaschine wieder zu, und sieht dann halt von hinten so aus, als würde sie dem Bär halt einblasen. Und davon macht er ein Foto und wird halt wegen Pornografie-Fotos quasi zum Nachsitzen geschickt und sitzt dann da von den 90ern bis in die Neuzeit und keiner weiß, wer er ist. Und dann löst er diese Formel, warum das, also ja, es ist wild, muss man gesehen haben.
Hört sich auf jeden Fall wild an. Jetzt, wie hoch ist dieser Zeitreiseanteil, würde Lee natürlich jetzt hier fragen, weil der ist ja großer Fan, insofern sitzt der falsche Banause hier, wenn es um Zeitreisen geht. Oder ist das jetzt nur ein kleiner Part mit den Bären? Oder
naja, das wird im Finale schon noch doller, aber es ist halt jetzt...
Also ist schon ein bisschen parallel hier, Universum und...
Genau, also die Geschichte wird dann so aus mehreren Blickwinkeln erzählt, weil dann noch jemand dazukommt, der dann diesen Bär auch benutzt, um dann halt quasi was zu verändern, was in den 90ern passiert ist. Also das ist halt...
Okay.
Ja.
Das ist Eric from the Bronx, der dazu kommt. Okay, das ist hört sich spannend an, aber das hört sich auch so an, als könnte der bei dem einen oder anderen vorbeisegeln. Ich habe jetzt mal Letterboxd aufgerufen und hier unser Kumpel Jan von Ja, hier Filme, der ehemalige Stammhost, der hat einen ganzen Stern gegeben von 5. Also
ja.
Der war not amused. Aber Hermann wiederum 4 Sterne, also. Da scheinen irgendwie scheinen sich die Geister zu scheiden.
Ja, also selber ist er ja auch irgendwie, also bei IMDb steht er auch nur bei einer 5,6 von 10. Also
das ist ja nicht so doll, ja.
Ist jetzt,
aber dann wiederum 4 Sterne hier von einigen Leuten ist ja dann auch wieder eine Ansage. So
genau, also ich glaube, man muss so ein Fable dafür haben. Und man darf halt nicht abgeschreckt sein, dass er so versucht, Meta zu sein, weil er sich ja über sich selber lustig macht. Also in dem Film. Also das ergibt dann irgendwie leider alles irgendwie Sinn und man muss dann doch mehr schmunzeln darüber. So, weil man auch viele Szenen einfach erkennt, wenn man die Filme halt vorgesehen hat.
Aber es ist schon ein Partyfilm, okay, den man mit mehreren Leuten
sieht. Ja, auf jeden Fall. Also das ist mehr Comedy. Also
okay.
Das ist auf
kann ich schaden,
keinen Fall so gritty wie den wir auch heute besprechen.
Ein Fisch namens Wonder, ja. Auf jeden Fall, der ist übergritty. nein, von dem reden wir natürlich nicht. Wir reden von unserem gemeinsamen Film. Ja.
Aber viel mehr habe ich auch nicht zu sagen, so zu dem Film, außer du willst noch was wissen.
Nee, die Punkte hast du genannt?
Ja, Letterboxd müsstest du mal nachreichen.
Habe ich gerade ja aufgerufen, 3,0 ist die Bewertung bei Letterboxd jetzt auch nicht die Welt. Also 0,1 weniger und er wäre schon in der 2,9 Bereich, weil du normalerweise sagst, ja, was ist das für eine Scheißbewertung? 3,0 sieht noch irgendwie einigermaßen okay aus, aber ist auf jeden Fall für Letterboxd-Verhältnisse. Wir haben ja festgestellt, dass 3,5 so der Durchschnitt ist von Filmen, die Leute okay finden.
Aber ich glaube, das ist halt auch so ein Film, den hast du etwa, oder du tätowierst dir den. So, also das ist halt so ein Film. Also den, wenn du den magst, magst du den wirklich und wenn du den halt nicht magst, dann wird der halt mit einem Stern bewertet.
Ja, klar. Der spaltet offensichtlich. Ja, bleibt auf meiner Watchliste, definitiv, und dann reiche ich irgendwann mal meine Punkte nach, wenn ich den gesehen habe. Vielleicht fällt mir bis dahin auch ein, warum ich den hier raufgeschoben habe. Vielleicht, manchmal ist es ein Trailer oder irgendwo was ich aufgegriffen habe oder irgendjemand hat mir davon erzählt. So, das steckt ja manchmal nicht drin, warum ich mir die Filme rausschrieben. Also irgendwie ist ja auch manchmal so, dass ich irgendwas aufschnappe links und rechts und mir den dann auf die Liste packe.
Also wie gesagt, von den Darstellern, wie gesagt, bis auf Josh Hutcherson kannte ich halt keinen. Also die Lead ist halt Chenley Caswell, sagte mir nichts.
Ja, ich gucke gerade durch, mir sagt hier auch niemand was.
Genau, und dann mache ich nichts, nenne ich jetzt nicht.
Doch.
Name-Dropping mache ich jetzt nicht noch.
Dan Cook, sagt mir natürlich was. Der ist hier im Cast. Also den kenne ich aus so, hier Dan in Real Life, hier mit Steve Carell, das Ding und so. Also da hab ich die Fresse schon mal gesehen. Und bei Mr. Brooks war er dabei, bei dem Kevin Costner-Film. Dan Cook ist auf jeden Fall, also Lee wird den definitiv zuordnen können. Aber ansonsten natürlich nicht die E-Liste hier. Und Josh Hutcherson bin ich ja kein großer Fan von ihm. Ich finde, der ist immer ein ziemlicher Lappen. Und immer, wenn ich das sage, sagt Lee zu mir, ich soll diese Serie gucken, diese Space-Serie mit ihm, die irgendwie auf Prime lief. Weil er hat gesagt, so, die ist Hammer. Future Man? Ja, Future Man. Bin stolz auf mich. Dass ich die Uni gucken soll. Die ist auch seit jeher auf meiner Watchlist. Aber, und er meinte, dann würde ich mein Bild ändern. Aber gesehen habe ich die bisher noch nicht. Deswegen ist er bei mir immer noch Status Lappen.
Ja, aber in dem Film tatsächlich nicht. Also es ist auf jeden Fall keine Peter-Rolle. Das ist halt schon so, der bringt es schon, dass es dann auch zum Ende hin, also der trägt den Film schon mit. Also das ist halt, das passt schon, was er da macht.
Okay. Jetzt muss ich aber nochmal dumm fragen. Also weil du fandst es interessant und das hat sich so, die Zahnräder haben dich so ineinander gefügt und so, aber fandst du den dann letztendlich auch gut unterm Strich?
Ja, ja. Also ich hatte damit meinen Spaß.
Schon. Ja, dann sage ich eine 7,5.
Das stimmt.
7,5 ist richtig?
Ja.
Cool. Also gehörst du eher zu den positiven Vertretern des Films. Alright. So, das Interessante am heutigen Line-Up ist, du hast alle meine Filme gesehen.
Ja.
Und du hast den gemeinsamen Film logischerweise auch gesehen.
Ja.
Insofern bringe ich jetzt einen mit, von dem du nicht weißt, dass ich ihn bringe, aber du hast ihn trotzdem gesehen, wie ich Letterboxd nehmen kann. Und der Filmtitel, den ich jetzt nenne, mag einige von euch vielleicht an eine neue romantische Hochzeitsnacht erinnern. Und der Film heißt Fist. Aber F-I-S-T. Also in vier Buchstaben, ein Mann geht seinen Weg. Und auf dem Blu-ray-Cover steht Durchschlagen, draufhauen, nach oben kämpfen. Was mir natürlich super gefällt. Als Slogan oder als Untertitel auf dem Cover finde ich das natürlich mega. Und das würde wahrscheinlich zu einigen Filmen mit Sylvester Stallone passen, wo er die Hauptrolle übernimmt. Und den habe ich mir jetzt angeguckt zum ersten Mal und kannte ihn nicht. Und jetzt habe ich den mal gesehen und den hast du auch irgendwann gesehen, habe ich geguckt.
Ja, aber frag mich jetzt bitte nicht, wann das war.
Ist lange her.
Ja.
Okay. Regisseur ist nicht gerade ein Unbekannter. Norman Jewison saß ja auf dem Regiestuhl. Der Regisseur von In der Hitze der Nacht, Regisseur von Mondsüchtig, der Regisseur von Hurricane. Alle drei Filme, die ich gerade aufgezählt habe, hat er zukünftige Oscar-Nominierungen inszeniert. In diesem Fall von Fist ist es nicht so weit gekommen. Und es ist tatsächlich der erste Film, den Stallone gedreht hat nach Rocky. Das heißt, der war so ein bisschen auf dem Höhenflug, was auch in die Dreharbeit ein bisschen mit eingeflossen ist. Also, weil der war einfach über Nacht zum bekanntesten Filmstar der Welt geworden, so durch Rocky. So, weißt du, davor kannte ihn keinen Arsch und dann ist auf einmal Weltstar geworden.
Doch, seinen Arsch kannte man, glaube ich, durch den Film davor.
Durch die Porno, ja, aber also wie viele Leute haben den Film gesehen? Entschuldige. Und das sorgt dafür, dass die Leute dann während der Dreharbeiten auch ständig da angereist kamen und den treffen wollten. Und er ist ja auch sehr publikumsnah, weißt du, er hat ja irgendwie so diese neu entdeckte Fame dann gehabt und ist dann immer zu denen hingegangen, hat Hände geschüttelt, Fotos gemacht, mit Mädels da rumgeknutscht und ja, und der ist so ein bisschen die Hypewelle geritten. Und das ist tatsächlich der erste Film, den er nach Rocky dann inszeniert hat. Und was ich super interessant fand, als die Intro, der Vorspann einsteigt und ich sehe so ein bisschen das Color Grading und ich höre den Score, denke ich so, Alter, okay, das hört sich so krass nach Bill Conti an, der die Musik von Rocky geschrieben hat. Und das war Bill Conti. Das heißt, die haben tatsächlich den gleichen Komponisten geholt, der auch für Rocky schon die Musik inszeniert hat. Insofern ist das so ein bisschen der gleiche Einstieg. Und Jewison und Stallone holten sich beim Skript Hilfe von Joe Esteras. Das ist der Drehbuchautor, das ist sein erstes Drehbuch, was er geschrieben hat. Das heißt, eine Filmproduzent kam auf ihn zu und meinte zu ihm so, ja, deine Bücher, die wirken halt sehr filmisch. Insofern hast du schon mal probiert, irgendwie ein Drehbuch zu schreiben und das dann so sein erster Versuch, so ein ikonisches Drehbuch dann zu Papier zu bringen. Und später hat er dann Drehbücher geschrieben von schlüpfrigen Filmen in den 90ern, wie zum Beispiel Basic Instinct oder Showgirls ist von ihm tatsächlich. Und das sorgte so ein bisschen für einige Konflikte, weil der saß monatelang in dem Drehbuch und dann kam Stallone, der neue Superstar, und fing erstmal an, das Drehbuch umzuschreiben. Und da bestimmte Sachen rauszuschreiben und rauszukarten und sagen so, nee, ich bin der Held und ich kann das nicht machen und bla. Und hat dann so ein paar Sachen geändert. Und das hat Esteras natürlich nicht gefallen, weil der hat sich schon was dabei gedacht, dass die Leute so sind, wie sie sind. Und vieles aus dem Drehbuch basiert auch auf seinem eigenen Leben, weil der hat zum Beispiel ungarische Wurzeln. Und Stallone in seiner Figur spielt ja auch einen Immigranten mit ungarischen Wurzeln. Zur Story. Also, wir sind im Cleveland der 30er Jahre und Stallone spielt Johnny Kovac, der am Anfang irgendwie beim Kisten Obst und Gemüse schleppen irgendwie mit ansehen musste, dass der einzige Arbeiter, der von irgendwie wirklich Hunderten von Leuten, die irgendwie vor der Fabrik stehen oder irgendwie nach einem Job gesucht haben, da wurde ein einziger gepickt, dass der irgendwie drangsaliert wird, weil dem werden immer mehr Kisten mit Tomaten aufgeladen. So dass er sagt, ey, ich muss es ja irgendwie noch tragen können. Die so, ja, schaffst du schon. Und dann passiert, was passieren muss. Er lässt die Tomaten fallen. Also, wäre ich jetzt der Chef, würde dafür Bundesverdienstkreuz kriegen, dass er Tomaten zerstört. Aber in dem Fall hat der Chef gesagt, das ziehen wir die alles vom Lohn ab und so hin und her und da wird nichts übrig bleiben, weil die Tomaten abgezogen werden und dann ist der Lohn praktisch vorgetreten und ist für ihn eingetreten und hat die anderen Kisten auch noch umgeworfen, meinte zu ihm so, ja, was soll das, dann zieh uns doch von allen den Lohn ab und ich will mit deinem Chef reden und er hat gesagt, alle, ihr seid alle gefeuert und dann ist es zu so einem Konflikt gekommen. Das heißt, er fängt dann an, achso, der Typ übrigens, der da eingestellt worden ist, Frank McRae. Das ist Stallones Erzfeind im Ring irgendwie bei den illegalen Fights, bei Vorhof zum Paradies. Hat da okay, auch schon einen Lockup mitgedreht und so, dieser Hühner, weißt du? Insofern hat schon ein paar Mal mit Stallone vor der Kamera gedreht und der ist hier am Anfang in dieser Szene zu sehen. Und jetzt geht's natürlich darum, dass die Arbeiter keine Pausen kriegen, dass die schlechte Arbeitsbedingungen haben, dass die so zerstörte Obst- und Gemüsesachen, dass sie das vom Lohn abgezogen kriegen. Das heißt, die Arbeitsbedingungen sind halt beschissen in den 30er Jahren. Und so langsam bietet er halt den Arbeitgebern Paroli. Also er gruppiert immer mehr Leute an seine Seite und wird irgendwann ein hohes Tier in seiner Gewerkschaft. Und diese Gewerkschaft steht ein für Lkw-Fahrer. Und das ist eben dieser besagte Titel FIST. FIST steht nämlich für Federation of Interstate Truckers. Und das ist die Gewerkschaft für diese besagten Fernfahrer. Und sein Weg, den er einschlägt, sorgt natürlich auch für Feinde. Weil logischerweise die Seite der Arbeitgeber schicken dann böse Jungs raus, um ihn mal ein bisschen einzuschüchtern und zu sagen, so Digga, solltest vielleicht ein bisschen aufpassen, wo du dich hier, wo du gerade ein bisschen Randale machst. Und er sieht auch irgendwann keinen Ausweg, als sich Hilfe von der Mafia zu holen. Aber auch sehr widerwillig. Das heißt, es wird schon immer wieder im Film gezeigt, dass er natürlich integer ist und dass er eigentlich ein ehrlicher Typ ist und dass es ihm immer zuwider ist, irgendwie mit so bekannten bekannten Kriminellen, mit denen er auch aufgewachsen ist, damals irgendwie mit denen gemeinsame Sache zu machen. Und ja, Pacino und Nicholson haben das schon in anderen Filmen gezeigt, wie das abläuft. Für alle Freunde, die sich schon mal irgendwie einen Film bezüglich Gewerkschaften angeguckt haben. Und das Ganze ist sehr klassisch, aber trotzdem natürlich die Hollywood-Version. Das ist jetzt nicht so wie Reds, den ich hatte mit Warren Beatty oder so die Arbeiterdramen aus Polen, die ich hier mal ab und zu mal rezensiert habe, sondern das ist die absolute Hollywood-Variante. Aber schon ein bisschen episch aufgezogen, also zumindest war das das Ziel. Also es werden noch mehrere Jahrzehnte dann erzählt. Stallone wird irgendwann dann auch grauer um die Haare rum und älter geschminkt und so. Aber trotz einiger fähiger Co-Stars, also Peter Boyle ist dabei, Rod Steiger ist dabei, der den Oscar gekriegt hat für In der Hitze der Nacht, auch unter Norman Jewison, den hat er wieder rangeholt. Melinda Dillon, das ist die Mutter bei Bigfoots. Also von der Familie, dann haben wir Peter Donat, ist auf jeden Fall auch ein großer Schauspieler. Brian Dennehy sehen wir noch in einer kleinen Rolle. Und im direkten Vergleich zu diesen Größen oder zu diesen Schauspielern muss man halt sagen, Stallone ist halt kein Pacino. Weißt du, der diese Rolle vielleicht ein bisschen anders gespielt hätte oder wo es viel epischer oder größer gewesen wäre. Weil, also er passte einwandfrei zu Rocky. Hier als dieser Gewerkschaftsboss ist er ein bisschen fehlbesetzt und auf jeden Fall ein bisschen überfordert. Hm. Weißt du, weil...
Na, ich glaube, ich habe den damals sogar, ich glaube, im Zuge auch mit Hoffa gesehen. Und da,
also hast du beide untereinander
gegangen. Ja, also ich glaube, das war so ähnlicher Dings und da ist er ja auch untergegangen gegen so, also das...
Ja, ist ganz interessant, weil sich ja Esteres an Jimmy Hoffa ein bisschen orientiert hat an seinem Leben. Mhm. Und dass die Produktionsfirma dann gesagt hat, so, Alter, okay, ja, das ist Jimmy Hoffa hier, Filmografie. Also, nee, das ist eine fiktive Figur. Da sind nur ein paar Sachen bei, wo es Parallelen gibt. Aber er wollte kein Jimmy Hoffa Biopic machen, aber es erinnert natürlich stark an sein Leben, weil ich will jetzt nicht sagen, wie es ausgeht, aber also alles, was sich in den letzten 10 Minuten abspielt, dann da wird Déjà-vu an Jimmy Hoffas Leben definitiv auch laut. Hab da zuletzt in Irishman gesehen, den Herrn, oder zumindest die Figur. Ja, und das ist Fist. Ein Mann geht seinen Weg. Den habe ich jetzt gesehen, habe mal einen weiteren Film in Stallones Filmografie abgehakt, wobei ich da nicht hinterher bin, jetzt alles zu sehen, was er so rausbringt. Aber so gerade so seine alten, frühen Filme, da arbeite ich mich schon durch. Und den kann man auf jeden Fall gut machen. Also mit 145 Minuten braucht man auf jeden Fall hier ein bisschen Sitzfleisch. Und im Gegensatz zu Rocky, wo er gedacht hat, okay, er ist jetzt unschlagbar, hat er hier einen Flop gelandet, weil der hat 11 Millionen gekostet, 20 Millionen eingespielt. Also das ist, da war das Studio auf jeden Fall nicht zufrieden. Die wollten eigentlich so einen epischen Nachklapp zu Rocky haben und wollten natürlich ihn wieder ins Oscar-Rennen schicken und so, aber soweit kam es da nicht. Also heute redet kaum ein Mensch noch über diesen Film. Aber jetzt habe ich den mal gesehen und habe mal Fist von meiner Watchliste abgehakt. Insofern, ja. Das zu diesem Film von 1978, 145 Minuten habe ich erwähnt. Und dann, wenn es für dich fein ist, würde ich die Punkte vorlesen.
Ja.
Oder hast du noch Fragen?
Nö, also das Einzige, also ich kann mich noch so dunkel daran erinnern, da gibt es ja diese Schlusseinstellung mit dem Aufkleber, das finde ich halt ziemlich gut. Also dann nochmal
zum LKW. Zum Beispiel Classic Jimmy Hoffa, ja.
Das ist halt, also das fand ich ziemlich gut gemacht so, aber das.
Aber auch hier wieder, wenn du dir das Making-of anguckst und hörst, was Stallone damals gesagt hat zu diesem Ende, dass er gesagt hat, nein, ich bin der Held und so hin und her, das kann ja wohl nicht sein. Und er hat zumindest durchgesetzt, weil es gibt ja hier einen besten Freund von ihm, ein Protégé, mit dem er aufgewachsen ist. Und im Buch verrät er ihn. Also das heißt, Kovac verrät seinen besten Freund, weißt du? Und da hat Stallone zum Beispiel auch Einspruch und hat gesagt, auf keinen Fall, ich bin der Held, so, weißt du, hin und her, und die Leute lieben mich und so, so einen Move kann ich nicht bringen im Film. Da hat er das erstmal umgeschrieben, hat gesagt, so, nee, er wusste nichts von diesem, was ihm passiert da, also er wird mit dem Ergebnis konfrontiert, aber er selber hat nichts gewusst. Und das mit dem Ende ist genauso so. Da hat er auch gesagt, so, ja, das kann nicht sein, ich bin der Held und so, das kann nicht mir passieren und so. Aber dann haben wir halt diesen Kompromiss gemacht mit dieser Schlussszene und dem Aufkleber und so. Daran konnte ich mich noch erinnern, okay, cool. Ja. Siehst du, da ist ja was hängen geblieben. Wie lange ist es her, dass du den gesehen hast?
Ich müsste jetzt bei Letterboxd gucken, wenn ich ihn gelockt habe, aber ich denke in der Corona-Zeit.
In der Corona-Zeit, das ist ja jetzt auch nicht ewig,
ja. Ja, aber also so richtig hängen geblieben ist der nicht, aber ich, also.
Ah, da ist er.
Ich muss so gucken, wenn ich den
gelockt habe. Nee, das ist Detention. Ich habe mich gerade gewundert, was? August 2026. Falscher Film.
Kann ja mal gucken. Warte, Letterboxd. Super vorbereitet.
Ja, wusste er nicht. Wie wird sich da vorbereiten? Auf einen Film, von dem du nicht weißt, dass er kommt. Aber erzähl mal, ja. Ist ja da nicht allzu lange her. Und mit wie viel hast du den bewertet?
2019 sogar, vor Corona.
2019, in unserem ersten Podcast, ja. Und du hast ihn mit 3,5, glaube ich, bewertet.
3,5, ja.
Okay. Ja, dann zu den restlichen Punkten. IMDb 6,4, Metascore 54, ist jetzt alles nicht die Welt, Letterboxd 3,2. Also das ist so ein Film, wo Norman Jewson ist schon ein krasser Regisseur, aber wenn da so ein Pacino stehen würde, so hätte er natürlich einen viel edleren Film daraus gemacht. Jetzt bei Stallone ist es so, das ist so von diesen ganzen Gewerkschaftsdramen, ist das so die Hollywood-Variante.
Ja.
Was ja auch klar geht, so, weißt du, ist ja auch in Ordnung. Also man kann ihn gut machen. Und der geht schon in Ordnung. Fand den schon, unterm Strich fand ich den auch auf jeden Fall auch gut. Ja, Letterboxd 3,2 habe ich, glaube ich, gesagt, und jetzt darfst du raten.
Toll, das ist gar nicht so einfach jetzt. Dein Gut erstreckt sich ja von, kann man machen.
Von 3 bis, ja. Von 3 bis 10 ist gut.
Ich sag 6,5.
Nee, da bist du einen Punkt sogar zu niedrig.
Boah, krass. Alter.
Ich habe zwischen 7 und 7,5 geschwankt und der altersmilde Guest hat ihm natürlich dann irgendwie den halben Punkt draufgelegt. Insofern der 7,5 tatsächlich noch bekommen, weil dafür, dass er 145 Minuten geht, bin ich halt wirklich gut durchgekommen. Also insofern ist jetzt von mir auch eine 3,5 bei Letterboxd, ja. Aber das ist ein bisschen zu tief gestapelt.
Okay, sorry, Lee.
Ja, kommt ja noch. Kommt ja noch was, ja. Und vor allen Dingen, den letzten Film raten wir ja vorher, also da kann sich noch einiges drehen. So, Eric from the Bronx, -1, Guess, 0 Runde gemacht. Und dann sind wir jetzt wieder bei dir.
Wir sind wieder bei mir. Bin ich verwirrt?
Du bist in einem Podcast,
ja,
bei dem Bewegtbild, wo über Filme geredet wird, falls du,
aber
falls
ich dich gerade
fragst, wie du herkommst.
Ich habe dich ja gerade wählen lassen. So, also machen wir jetzt den Fisch oder machen wir den Fisch nicht? Nee, den Fisch machen wir nicht. Also habe ich doch noch.
Nee, das ist ja meiner praktisch. Okay. Also, das ist ja dann nach deiner Rezension ist der Fisch.
Okay, dann kriegst du heute doch noch den Wikinger-Film tatsächlich.
Ach so, das ist dann die 2. Ja, gut. Ich dachte, du lässt mich einfach nur wählen, welche Reihenfolge ich haben will. Aber okay. Ich dachte mir schon, dass das der 2. ist.
Ja, gut.
Erik der Wikinger wäre natürlich sehr passend.
Jetzt. Ja, Erik der Wikinger, nein, ist es nicht. Nein, ich habe einen mit Matt Mikkelsen, tatsächlich einen ziemlich neuen. Therapie für Wikinger heißt der auf Deutsch.
Therapie für Wikinger heißt der auf Deutsch.
The Last Viking. Oder denn siezte Viking.
Okay.
Mein Dänisch ist ein bisschen eingerostet, tut mir leid.
Also wieder aus der Heimat.
Ja. Genau, es ist auch ein anders Thomas Jensen-Film.
Oh,
okay. Also altbekanntes Muster, sind auch wieder fast alle von Riders of Justice mit dabei. Also wir haben den Lee Kaas noch, wir haben den Niklas Bro noch mit dabei. Also das sind also seine Stammschauspieler, die halt immer mittlerweile, genau. Im Prinzip fängt der Film mit einer Comic-Sequenz an, einer animierten Sequenz, wo zwei Brüder gezeigt werden, wo der eine Bruder bei einer Flucht gegen ein anderes Dorf seinen Arm verliert und der Wikinger Obermotz, der Chef da von dem, quasi entscheidet in diesem
Comic. Geschäftsführer.
Der Geschäftsführer, genau. Mhm.
Der Geschäftsführer von
dem. Der Wikingerkönig, entscheidet, dass doch damit alle wieder, damit er sich nicht ausgegrenzt fühlt, dass allen der Arm abgeschlagen wird und dann die alle einarmig sind.
Okay.
Und dann startet der Film, wo wir sehen, dass der Lee Kaas, der den Anker spielt, im Prinzip einen Überfall begeht, der ein bisschen schief geht, er aber die Beute verstecken kann, nach Hause kommt zu seinem Bruder Manfred, gespielt von Mads Mikkelsen, der jetzt aber John genannt werden will.
Manfred will John genannt werden.
Ja, und die Schwester
from the Bronx.
Die Schwester halt auch noch da ist. Und er Manfred quasi den Schlüssel gibt und ihm sagt, er soll ihn doch bitte schlucken. Und aber ihm noch die Spielregeln dafür richtig erklären will, da war der Schlüssel schon weg. Weil Manfred ist so ein bisschen eingeschränkt. Also der ist nicht ganz auf der Höhe.
Sagen wir es. Und sagen wir, wie es ist. Auf geistigem Niveau eines Classic Dave. Eher so bewegt mit Bastard, Standard, ja?
Ja, und hat halt.
Ja, hat er gesagt.
Und hat halt multiple Persönlichkeiten und denkt, er ist John Lennon. Deswegen wird er jetzt John genannt.
Okay.
John und Lennon. Genau. Und ja, auf jeden Fall geht Anker dann in den Knast für 15 Jahre. Das macht der Film, macht einen Zeitsprung. Und genau, Anker kommt halt dann wieder nach Hause und will natürlich wissen, wo das Geld ist. Und dann taucht sein alter, also von Niklas Bro gespielt, Fleming, sein alter Partner auf und will natürlich einen Teil des, noch nicht mal seines Anteils, sondern einen Teil des Geldes von ihm haben, weil sein Geld schon weg ist. Und der ist ziemlich rabiat und macht ihm unmissverständlich klar, dass er das Geld braucht, weil er sich halt mit den falschen Leuten eingelassen hat. Das Problem ist bloß, Manfred, jetzt John, kann sich nicht mehr erinnern, wo das Geld ist. Also fahren sie in das alte Familienhaus, wo er es vergraben sollte, unter dem Baum. Und naja, Anker, mittlerweile ist das aber eine Airbnb-Wohnung, wo halt noch ein Ehepaar wohnt und halt Räume vermietet in diesem alten Familienhaus von denen. Und dann werden so ein paar Traumata bewältigt, die halt mit dem Vater zu tun haben von den beiden. Weil Manfred früher auch als Wikinger in die Schule gegangen ist und naja, dann hat der Vater dann irgendwie entschieden, nachdem Anker Manfred verteidigt hat, aufgrund dessen und sich mit dem Schulschläger, der ihn immer drangsaliert hat, in der Kindheit quasi angelegt hat, dass der Vater dann gesagt hat, ihr müsst jetzt mal lernen, was Leiden ist, und dann mussten sie quasi ihren Familienhund zum Jäger bringen, der wurde dann quasi erschossen vom Jäger, damit sie mal merken, was Verlust ist und dass das Leben Konsequenzen hat. Und Vater war übelster Säufer und naja, auf jeden Fall verarbeiten sie da
radikal
in dem Film so ein bisschen die Traumata. Es gibt noch einen Nebenplot und jetzt deswegen John Lennon. Anker trifft irgendwann auf dem, weil Manfred in der Psychiatrie eingewiesen wird, weil er einfach mal aus dem fahrenden Auto aussteigt. Mhm. Also aus dem Beifahrersitz einfach beim fahrenden Auto raus. Das wird als Selbstmordversuch gezählt und dann muss er in die Klinik und dann befreit er halt Manfred aus dieser Klinik und unter anderem noch drei andere Mithäftlinge oder kranke Personen. Mhm. Und der eine ist halt gleichzeitig Paul McCartney und Ringo Starr und aber auch irgendwie Björn von ABBA und,
okay,
und auch noch Heinrich Himmler, ist aber ein arabischstämmiger Mensch, also langer Bart.
Okay, das klingt wirklich nach Anders Thomas Jensen.
Und genau, und dann ist, die wollen die Beatles wieder zusammenbringen, damit sich Manfred oder jetzt John quasi wieder erinnern kann, wo das Geld ist.
Mhm.
Und naja, auf jeden Fall kommt dann irgendwann der Fleming nochmal wieder dazu, der kommt dann auch zu dem Haus und will natürlich das Geld holen und es wird dann relativ ruppig, also auch wie bei Riders of Justice, dann wird dann relativ dolle auch, aber immer so ein bisschen mit Augenzwinkern. Und ja.
Crazy Story auf jeden
mehr
Fall.
Mehr will ich auf jeden Fall nicht erzählen. Das war auf jeden Fall ein ziemlich guter Film.
Ja, es ist ziemlich witzig, dass ich das Plakat schon gesehen habe bei Letterboxd, weil den der eine oder andere gelockt haben. Aber ich habe natürlich überhaupt nicht registriert, dass das der neue Anders Thomas Jensen Film ist und dass es Mads Mikkelsen auf dem Plakat ist. Weil ich finde, es sieht übel aus wie so ein ZDF-Fernsehfilm, so das Poster. Und dachte, Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Lief wohl im Fernsehen oder so? Also, und jetzt, wie gesagt, jetzt, wo du erzählst, so habe ich erst aufgerufen. Und sie sagt, das Poster war das? Alter, wie krass ist das denn?
Ja.
Weil ich bin natürlich Fan von dem Odeur, vom
Unbedingt gucken.
Von dem Herrn und der Crew, die er immer besetzt. Also ich mag die Filme, die meisten mag ich alle. Also ich mag die meisten tatsächlich davon.
Also ich wurde bis jetzt auch noch nicht enttäuscht. Also das ist wirklich, also da kann man eigentlich fast nichts falsch machen.
Mhm. Geil. Auch mit dem neuen Werk punktet er.
Ja.
Cool.
Wenn du keine Fragen hast, würde ich zu den Punkten kommen.
Ja, wie lang geht der?
Knapp 2 Stunden, also 1 Stunde 56.
Okay, knapp 2 Stunden. Das kriegt man auch hin.
Ja.
Aber reicht wahrscheinlich jetzt nicht die Klasse von Adams Äpfel oder irgendwie dann, also so den absoluten Meisterwerken, oder? Oder würdest du sagen, der ist schon da oben, mischt da oben?
Also der ist schon, ja, weiß nicht, also Adams Äpfel ist fast das gleiche Level, einfach nur, also so, weil das einfach so absurd ist irgendwann.
Mhm.
Und halt auch so, da sind so...
Spielt auch Hitler eine Rolle.
Ja, aber...
Immer wieder irgendwelche Nazi-Referenzen, Alter.
Ja, aber es gibt halt so eine Situation, wie quasi dann Paul McCartney wegläuft und dann irgendwann, er will nach Deutschland laufen und dann gibt es dieses Gespräch, dass er jemanden aufhalten will und dann wird ihm halt unmissverständlich von der anderen Person klar gemacht, dass er doch gar keine blauen Augen hat und einen langen Bart und so. Also...
Er wird konfrontiert mit der Realität.
Genau, also der ganze Film dreht sich ja mehr oder weniger darum, dass man so alte Traumata und die Realität wieder zurückgewinnen will irgendwie. Mhm. Und das haben sie schon ziemlich gut umgesetzt. Also das ist für mich, also wirklich, ich hatte echt sehr, sehr viel Spaß mit dem Film. Also wie man da Spaß haben kann.
Ja, ich verstehe. Ist ja natürlich auch immer sehr schwarzer, düsterer Humor.
Ja, auf jeden Fall. Also das haut voll
in... Der manchmal im Hals stecken bleibt.
Aber ja, das kann er. Haut dir schon voll dann auch dann in die Kerbe. Also da gibt es eine Szene, das fand ich halt, wie sich das dann auflöst. Also da kriegt halt einer einen Vorschlaghammer direkt ins Gesicht.
Okay.
Aber am Ende steht die Person wieder da mit einer komplett schiefen Fresse. So.
Krass.
Also das haben sie schon, also das ist dann halt so dieses Happy End in Anführungsstrichen.
Mhm.
Also das war schon, hab ich nicht mit erwartet. Hätte
auch ein Geschirrspiel daneben können.
Ja. Eine Tür. Ne?
Ja.
Also so viel Gematsche war es nicht, aber der ist schon
geht grob in die Richtung.
Ja. Mhm. Also er hat schon ein paar Gewaltspitzen. Wenn man das darauf nicht so vorbereitet oder die Filme nicht kennt, dann muss man
da
das.
Aber musst du den dänischen Humor schon mal irgendwie gecheckt genau. haben, wie der tickt. Und meins
auch,
ist es voll.
Und auch wissen, dass es dann halt immer ein bisschen heftiger da abgehen kann.
Ja. So. Also da darf man nicht zimperlich sein für den Witz.
Genau. Nö, wenn du, also wie gesagt, ich habe jetzt sonst nichts mehr, dann würde ich sonst einfach die Punkte nennen.
Mach das.
IMDb ist eine 7,1 von 10 und Letterboxd ist
3,7. Gibt keinen Metascore.
Noch
zu frisch.
Habe ich nicht gecheckt.
Ja gut, ist auch nicht wichtig. Ich sag eine 8.
Zu niedrig. 9.
9? Ui. So hoch. Ich habe noch mit der 8,5 geliebäugelt. Aber gut. Machen wir das Rennen spannend. Nice. Ja, dann in diesem Moment landet The Last Viking dann auf meiner Watchliste, weil das natürlich, der muss dahin. Da bin ich am Start. Danke, Erik, dass du mit dem ans Gedächtnis gerufen hast. Sehr gut. Alright, so, jetzt lange angekündigt und ich habe dir Bescheid gesagt, damit du mitreden kannst, damit du ihn auffrischen kannst, damit wir noch deine Seite von dem Film hier mit reinkriegen, weil mein Los für den Monat August geht an Andy, der hat im Dezember 2023 diesen Film reingeworfen. Der heißt Ein Fisch namens Wanda, A Fish Called Wanda aus dem Jahr 1988. Gute Gelegenheit, vielleicht den Leuten zu erklären, wie das funktioniert. Das heißt, für diejenigen, die uns vielleicht neu entdeckt haben und die frisch bei uns sind, ihr kriegt für 5 Euro hinter der Paywall sämtliche Episoden und Videos, die wir jemals rausgebracht haben. Legt ihr noch einen Fünfer drauf, das heißt für 10 Euro habt ihr die Möglichkeit, monatlich ein Los in den Topf zu werfen. Und den sparen wir mittlerweile auch seit 7 Jahren an. Oder seit 6 Jahren. Nee, seit 6 Jahren. Und einmal im Monat ziehen wir praktisch 2 Filme aus diesem Lostopf. Mhm. Einer wird von dir rezensiert, einer wird von mir rezensiert. Das heißt, 2 Lose werden dann immer rausgezogen. Das ist aber auch nicht alles. Ihr habt ein Wahlverfahren, wo ihr einen Auftragsfilm reinschicken könnt. Das heißt, es gibt auf Discord eine Seite, wo ihr zum Beispiel 10-Euro-Paket sagen könnt, ja, der Film wurde noch nicht rezensiert von euch, ich würde mal gerne eure Meinung hören oder den fand ich irgendwie, da ist mal irgendwie eine Diskussion, das ist eine Diskussion wert, die Sichtung. Und dann könnt ihr den praktisch zur Wahl schicken und dann wird zwischen 8 und 12 Filmen waren es bisher, werden dann 5 gepickt für dieses Supporter-Special dann hinter der Paywall. die drei mit den meisten Stimmen kommen auf jeden Fall rein. Und dann unabhängig von den Stimmen dürfen Lee und ich uns auch nach unserem Gusto dann jeweils einen Film aussuchen. Also für 10 Euro könnt ihr da praktisch unsere Episode damit bestimmen, könnt Auftragsfilme nennen und könnt unseren Losfilm befilmen. Und das macht Andi auch regelmäßig. Im Gegensatz zu manchen anderen aus der Supporterschaft, seitdem wir dieses System hier umgestellt haben, flattern irgendwie pro Monat irgendwie 6 Lose rein oder so. Davor waren es 30. Also die Frequenz ist ein bisschen gesunken, aber ihr habt natürlich nach wie vor Losmacht. Das heißt, da gibt es dann noch einige, die sagen so, ja, wir haben jetzt genug Lose drin. So, wir warten jetzt einmal, dass abgearbeitet wird, aber ihr habt natürlich immer noch die Möglichkeit, da Lose reinzuwerfen. Sind dir dann langsam die Ideen ausgegangen? Weil du hast jetzt wirklich seit 6 Jahren hast du ja immer wieder Auftragsfilme und Lose genannt. So, damals hatten wir ja noch monatlich so, du nennst Auftragsfilme und wir rezensieren den nächsten Monat. Ja. War das schon so an der Grenze? Hast du eine Liste gehabt oder wurde die immer erweitert oder wie lief das?
Naja, ich habe schon noch so ein paar im Petto, wo ich schon noch eure Meinung hören will. Aber ich habe jetzt erstmal gesagt, dadurch, dass ich ja dann auch am Anfang ja wir noch dieses andere Punktesystem hatten und da ich ja da am Anfang auch noch gewonnen hatte und dann habe ich jetzt einfach gesagt, sollen die anderen jetzt erstmal ein bisschen... Und ich bin tatsächlich kein so ein Riesenfan von Discord. So, das hatte ich ja, also es ist halt für mich so ein Corona-Trigger, weil da lief irgendwie alles in der Corona-Zeit drüber irgendwie.
Aber es ist ja nur die Plattform, wo die Voting stattfindet. Du musst ja da jetzt nicht irgendwie aktiv werden. Es würde ja theoretisch reichen, dass du uns bei Patreon und Steady einfach einen Film nennst.
Ja.
Und ich pack den dann ins Voting rein, weißt du? Also so, es gibt ja Filme, so für die nicht groß Werbung gemacht worden ist, sondern das heißt ja, hier Breakfast Club, mehr muss ich nicht sagen. So. Und dann wurde Breakfast Club natürlich gewählt, so, weißt du, über den Film muss man nichts mehr erzählen. Also man muss ja nicht irgendwie bei Discord da groß interagieren.
Ja, aber ich bin gerade also persönlich so ein bisschen mehr so im Genre-Kino unterwegs. Also
ja.
Und wenn man dann halt...
Du glaubst, unsere Supporterschaft ist nicht genreaffin, dass
doch,
wir deinen Film wählen können.
Das schon, aber...
Ey, aber hallo, Alter, guck dir mal die Auswahl an der letzten Monate. Da bin ich schon ein bisschen stolz auf die.
Okay.
Dass da nicht die Low-Hanging Fruits gepickt wurden, beziehungsweise so die bekanntesten Filme. Das war nämlich meine Befürchtung am Anfang, dass sowieso nur die großen Filme da reinkommen, aber so war es gar nicht, sondern da wurden tatsächlich teilweise 70er Jahre Exploitation-Filme gewählt und so weiter. Also
gucke ich da nochmal wieder rein.
Ja, mach das mal. Oder wie gesagt, nenn mir den Film und ich packe ihn ins Voting rein. Aber es ist ja auch machbar. So, früher hat er einen Auftrag von 15 Euro gekostet, jetzt hat er 10 Euro und von 8 Filmen wären halt 5 kommen halt 5 in die Episode, weißt du, also für 5 Euro weniger. Das ist schon, ja, alles wird teurer. Der Döner kostet 15 Euro mittlerweile, aber unsere Auftragsfilme sind günstiger geworden.
So,
und unsere Pakete.
Ich habe mal eine kurze Frage für dich. Wie doof ist denn das jetzt mal kurz den Alleinunterhalter zu machen?
Aber ich muss echt kurz spazieren oder was?
Ich muss mal kurz spazieren gehen.
Ja, dann geh mal. Ist kein Problem.
Es tut mir leid.
Ich fange an zu rezensieren, weil es ist ja gut, dass du ihn gesehen hast. Dann kann ich ja die Inhaltsangabe schon mal machen. Das ist ja kein Thema. Und der Regisseur von Ein Fisch namens Wanda heißt Charles Crichton. Der war 78 beim Dreh und ist auch sein letzter Film. Und beim Inszenieren und Drehbuchschreiben ist auch John Cleese am Start als Credit, der hier auch eine der 4 Hauptfiguren spielt. So, kurze Story zu Ein Fisch namens Wanda, auch wenn ich glaube, den haben alle gesehen mittlerweile irgendwie, die sich irgendwie mit Filmen auskennen und die schon, die vielleicht über Jahrgang 2000 sind. Hier geht es wieder darum, dass ich gewisse kriminelle Energie zu einem großen Schlamassel entwickelt und das erinnert von der Story natürlich nicht von ungefähr an die britischen Ealing-Comedies, die ich hier schon das ein oder andere Mal thematisiert habe. Und Crichton hat da einige von inszeniert. Das heißt, er ist auch wirklich derjenige, der dann auch aus der Materie kommt und deswegen erinnern diese Filme, ist das kein Zufall, dass sie das auch Ein Fisch namens Wanda so ein bisschen an die Ealing-Filme von damals erinnert. Und und das ist ein britischer Film. Und es geht darum, dass ein Gangster namens George raubt mit seiner Braut Wanda, ihrem vermeintlichen Bruder Otto und dem stotternden Ken, der das Fluchtauto fahren soll, raubt die praktisch eine Bank aus. Und Wanda verdreht auch allen Männern hier den Kopf und nutzt das auch zu ihrem Vorteil, weil sie nämlich vorhat, alle gegeneinander auszuspielen und die Beute selbst mitzunehmen. Inklusive ihres Bruders, in Anführungszeichen Otto, der nämlich in Wirklichkeit ihr Lover ist. Und der weiß aber nichts davon, als sie nämlich mit einem anonymen Anruf den Kopf der Bande in den Knast bringen will. Eine ältere Zeugin hilft da auch noch irgendwie, die mit 3 Yorkshire Terriern da immer spazieren geht und die erkennt ihn dann bei der polizeilichen Gegenüberstellung und sorgt dann auch dafür, dass er erstmal ins Gefängnis muss. Und der Safe, wo vermeintlich die Beute gelagert ist, ist aber leer. Und Wanda war schon dran, ihm eine überzuziehen. Und dann sieht sie aber, okay, der Safe ist leer. Und so braucht Wanda Otto noch, um rauszufinden, wo das Schließfach ist, von einem Schlüssel, was hier kursiert, wo nämlich höchstwahrscheinlich die Beute gelagert worden ist. Weil die wissen nicht, was öffnet dieser Schlüssel und wie kommen wir da hin und wie finden wir das raus. Und dabei spielt nämlich Ed Fish aus dem Aquarium von Ken auch eine Rolle. Und der heißt Wanda, wie der Titel schon sagt. Und Ken allgemein ist ein absoluter Tierfreund, was hier nämlich auch noch, wo er noch ziemlich leiden wird im Laufe dieses Films, weil er nämlich den Auftrag kriegt, die alte Zeugin Mrs. Cody umzubringen. Damit sie nicht weiter für Probleme sorgt, soll die nämlich beseitigt werden. Und da wird ausgerechnet jetzt Ken auf sie angesetzt. Und er hat kein Problem damit, Menschen zu eliminieren, aber wenn Tiere zu Schaden kommen, hat er damit ein großes Problem. Drücken wir es mal so aus. Und ja, und dann kommt noch ein Herr dazu, das ist unsere vierte Figur, der heißt Archie Leach. Und das ist der vierte im Bunde und ist der Strafverteidiger vom Gangsterboss, der gerade im Knast sitzt. Und Wanda muss auch ihn jetzt umgarnen, um praktisch Infos zum Schlüssel zu kriegen. Weißt du, weil sie ja nicht anders irgendwie an ihn rankommt. Und hoffe, das war verständlich. Das ist eigentlich so die Rahmenhandlung von Ein Fisch namens Wanda. Also es geht alles um diesen Schlüssel, um diese Beute, die halt der Chef intelligenterweise versteckt hat, bevor er in den Knast gekommen ist, weil niemand halt irgendwie den anderen traut. Und jeder versucht sich irgendwie gegenseitig auszuspielen. Und jetzt geht es darum, dass wir diesem Geplänkel da folgen, wer letztendlich hier der Nutznießer dieser Beute ist.
Ja, war auf jeden Fall mal wieder ein Rewatch wert, auch wenn ich glaube, dass diese Nicht-Hundeliebe nicht so gut ankommt in der heutigen Zeit.
Meinst du, dass der englische Humor mittlerweile nicht mehr up-to-date ist?
Ich weiß nicht, ob man das heute noch machen dürfte, da einfach irgendwie drei Hunde draufgehen zu lassen.
Jetzt hast du gespoilert, aber aber ja. Also ich finde, wenn das diese Art von Komödie ist, wo auch die auch schon sehr comicartig überzeichnet wird, weil hier werden Leute überrollt und stehen dann auf dem Flugzeugflügel, wenn wir schon beim Ende sind. Also das kannst du auch nicht wirklich ernst nehmen.
Nein, das nicht, aber also ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, ob das heute noch so gedreht werden würde. Also ich glaube es nicht. Also das ist halt einfach.
Keine Hunde kamen zu Schaden während
des Films. Ja, genau. Vor allem auch keine Fische.
Ja, stimmt. Ja, weiß man nicht. Das ist eine gute Frage, aber ich glaube so, also englische Komödien, da hat sich, glaube ich, wenig getan. Ich meine, wenn du jetzt auch so die Cornetto-Trilogie nimmst und so, da ist schon auch viel daneben von dem Humor. Also das ist irgendwie, es zieht sich ja irgendwie durch, dass englischer Humor immer ein bisschen over the top ist. Ich meine, The Office stammt ja ursprünglich auch aus England, weißt du, da sind ja auch Sachen, wo du sagen kannst, ey, kann man das überhaupt machen? Kann er das bringen so? Kann er das erzählen so, weißt du? Aber das, was diesen Film zu einer herausragenden Komödie macht, sind tatsächlich die unvergesslich lustig geschriebenen und gespielten und auch besetzten Figuren, beziehungsweise Menschen. Weil Wanda wird gespielt von Jamie Lee Curtis. Die ist die unwiderstehliche femme fatale hier in dem Film. Dann haben wir noch Kevin Kline. Der bekam den Oscar als beste Nebenrolle hier für den Film. Und interessanterweise beide aus den USA. Und auch diese Feindseligkeit aus steifen Briten und den chaotischen Amis spielt hier natürlich eine Rolle, weil die beiden spielen natürlich auch Amerikaner. Und zwei Monty Python-Urgesteine spielen die anderen beiden Rollen, nämlich John Cleese und Michael Palin spielen Archie und Ken. Und ich hatte das mit Lee hier kurz bei der Losziehung, wo wir das angesprochen haben, aber es gibt kaum einen Film, bei der ich die deutsche Synchro so präsent hatte, wie Ein Fisch namens Wanda, weil ich habe die tatsächlich mehrfach gesehen und alles, ich habe ihn jetzt in OV geguckt, aber alles, was da in OV gesagt worden ist, hier, sie kommen aus Bulgarien, dafür gibt's ein Pommes in die Nase, oder dieses, wie war das im Mittelteil, weißt du, was Otto dann immer fragt, oder wacht auf, ihr englischen Fische, weißt du, wo auf dem Aquarium so rumhört, oder Arschloch, weißt du, so einfach so völlig random Verkehr, oder natürlich dieses Harvey Manfred Jensen denn, also ja, sind sie denn geistig völlig derangiert? Ah, es sind so 1000 Beispiele, wo ich gedacht habe, ich hatte das so unfassbar präsent. Ich hatte schon Pullover mit einem höheren IQ gehabt, sagt sie auch an einer Stelle und so. Das sind so alles Momente, wo ich sofort die Synchro im Kopf hatte, als das auf Englisch kam und ich dachte so, okay, das ist wirklich einer der Filme, die mit der Synchro so krass gepunktet haben und die ich so präsent habe, dass sie diesen Film nochmal aufgewertet haben. Und ja, und natürlich dieses Nenn mich nicht dämlich, weißt du, was natürlich auch immer wieder im Film fällt. Also die meisten ikonischen Lines definitiv von Otto, aber irgendwie sind alle Figuren liebenswürdig. Du schließt sie irgendwie alle ins Herz im Laufe des Films. Und irgendwie sind die alle so gut geschrieben, dass ich...
Ja, aber ich finde, John Cleese funktioniert ohne Kevin Kline nicht in dem Film. Also die Einzelszenen.
Der Kontrast ist es.
Ja, also die Einzelszenen von ihm oder wo er nicht angespielt wird, finde ich, bis auf diese, ich stehe irgendwo in einem fremden Haus und bin entblößt.
Ja, die Szene also, ist doch zum Beispiel mega, ja.
Oder? Ja, aber das ist aber auch die einzige, die, wo er funktioniert, also richtig funktioniert, finde ich. Also ich finde, er ist da tatsächlich mit das schwächste Glied in der Kette.
Wirklich? Das kann ich ja gar nicht unterschreiben, weil ich finde gerade so dieses spießige Eheleben, wo dann so teilweise hin und her geschnitten wird, weißt du, zwischen ihm, wie er sich gerade so im Bett aussieht und zwischen der Sexszene zwischen Wanda und Otto, finde ich großartig, weil da nämlich so halt die Gefälle gezeigt werden, weißt du, zwischen diesen beiden Personen so und dass seine Ehe total eingeschlafen ist.
Ja, aber da ist ja...
Und wie cool ist seine Tochter halt da? Sie sagt so, ey, ich bräuchte mal eine neue Nase und so. Ja, so, nein, du kriegst keine neue Nase und so. Das ist so witzig.
Ja,
seine
aber,
echte Tochter.
Ja, ja. Also ja, okay. Aber ich meine, wenn Kevin Klein und John Cleese interagieren, funktioniert das ja auch.
Ja,
aber
wenn er aus dem Fenster hängt und so,
ja,
und natürlich,
das,
genau. Ja, okay, ich möchte mich förmlichst entschuldigen und so, natürlich ist das eine geile Nummer. Aber auch seine Szenen für sich so, also er ist auch, also ein Fisch namens Wanda würde es nicht geben, ohne Archie, ohne die Figur.
Ja, aber wie gesagt, also beim Rewatch jetzt ist mir das irgendwie aufgefallen oder es kam bei mir nicht mehr so an, wie ich jetzt in einem, also
der hat auch Solo so gute Szenen, weil wo die sich zum ersten Mal begegnen, Wanda und er, weißt du, und er, sie fragt nach einem Autogramm, weißt du, um zu erfahren, wie der überhaupt heißt, und er schreibt irgendwie so, kritzelt da so sein Autogramm hin und fühlt sich so voll geehrt. Und sie sagt so, ah, Archie Leed oder so, keine Ahnung, spricht seinen Namen falsch aus. Und er so, ja, Leech ist der Name, so von wegen so, also, ach, du bist das und so hin und her und sie sind das und so, wo du sofort checkst, so, Alter, du bist so dumm, Alter, du, in dem Moment merkt man, ist es doch offensichtlich, dass sie dich noch nie gesehen hat, weißt du, noch nie was von ihr gehört hat, aber er, fühlt sich halt im Moment total geehrt und so dieses typisch Britische. Aber Otto ist natürlich so, er ist natürlich der lauteste, erstes komödiantische Highlight im Film, ist ja ohne Frage, Alter. Wo so hinterher schreit, so, hey, lass diesen Arsch in Ruhe, guck dich diesen Arsch an und so weiter, das ist meiner und lass den in Ruhe und so. Das ist so
unfassbar. Ja, vor allen Dingen, wie er auch immer die ganzen Nietzsche-Bücher liest und das als selber einfach gar nicht checkt.
Ja, stimmt, er ist ein Nietzsche-Fan, ja, das Nietzsche-Lesen. Ja. Überhaupt konfrontiert ihn ja Wanda dann mit verschiedenen Ansichten von ihm, die er dann irgendwann mal so rausgehauen hat, wo du denkst, Alter, das ist so lustig. Ja. Und jetzt kommt ein krasser Funfact beim Recherchieren. Ole Benson, jetzt sind wir wieder bei einem Dänen, ist ein dänischer Hörgeräteakustiker. Der starb in Herzversagen beim Gucken dieses Films.
Ja.
Mit 58.
Das habe ich auch gelesen. Er hat sich totgelacht.
Genau, also zum Glück bin ich jünger. Also insofern, ich habe es überlebt, aber ich kann es verstehen, dass man bei dem Film, dass da irgendwie die Blutzufuhr stoppt und man sich nicht mehr einkriegt. Und Wanda wird ja hier schon sehr horny bei Fremdsprachen. Also bei Otto ist es Italienisch. Er selbst bat Crichton, das Ganze auf Französisch vielleicht zu ändern, weil er selber perfekt Französisch spricht. Kennen wir ja aus French Kiss und so, der mitgespielt. Aber Crichton wollte, dass er Italienisch spricht, weißt du? Dass er das so macht und irgendwann gingen die Vokabeln aus, da fing er dann an, Volare zu singen. Also bei der Sexszene, das heißt, viele Momente sind hier tatsächlich auch improvisiert. Und George Cleese Figur, Archie Leach, übrigens Cary Grants bürgerlicher Name, für alle, die es nicht wissen, also Cary Grant hieß im wahren Leben Archie Leach, insofern auch hier mal eine kleine Referenz.
Ja, und der von Michael Palin, der Vater hat ja wirklich gestottert und das war dann ja auch eine Anspielung darauf.
Ja, also, ja, stimmt.
In der Rolle quasi.
Da konnte er sich natürlich gut orientieren. Ja, wo du auch zum Beispiel auch von allen, so von Menschen, die halt ein Problem haben mit flüssiger Sprache und so, wurde das auch gelobt, so, dass er eigentlich liebenswürdig ist und dass er das gut spielt und dass das nicht gespielt wirkt, sondern dass er das wirklich gut rübergebracht hat und so und wurde da gelobt, ey. Ja, dann gibt's am Ende noch ein Cameo von Stephen Fry, der zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht bekannt war, aber später natürlich eine Riesengröße im britischen Kino war. Und wenn wir jetzt am Ende sind, ist jetzt kein Spoiler, aber am Ende, als letzte Einstellung, steht nicht End, wie normalerweise bei britischen Filmen, sondern Fin. Was natürlich einerseits französisch sein könnte, und französische Filme enden ja oft mit diesem Wort, aber es ist natürlich ein Teil eines Fisches auf Englisch. Und ja, wenn die jetzt hier zuhört, ich weiß, dass mit zwei N geschrieben wird, aber akustisch ist das komplett identisch. Insofern ist eventuell wahrscheinlich kein Zufall, sondern schon durchdacht, was sie sich hier mit diesem Finder am Ende überlegt haben. Also es ist wirklich ein intelligenter, guter Film und immer noch witzig und unfassbar gute Figuren. Also ich hatte hier super Spaß.
Hast du Wilde Kreaturen mal gesehen? Also
den habe ich noch nie gesehen, weil der ist ja so ein bisschen so das indirekte Sequel von Ein Fisch namens Wanda. Und da werden ja auch ein paar Anspielungen gemacht und irgendwie nennt John Cleese sie ja dann auch Wanda an einer Stelle aus Versehen. Aber den habe ich nie geguckt tatsächlich. Also der bin nie dazu gekommen. Ich weiß gar nicht warum, weil ich habe Ein Fisch namens Wanda mehrere Male geguckt und dann irgendwie, als die gleiche Besetzung nochmal zusammengekommen ist, den nicht. Aber der kommt ja auch nicht so gut weg.
Ja gut, es ist halt more of the same. So.
More of the same, aber gleiche Qualität, würdest du sagen?
Naja, nee, fällt schon ein bisschen ab. Aber
aha.
Ja, also.
Braucht man nicht.
Ist jetzt kein, nicht wie bei Terminator, wo der zweite Teil besser ist als der erste.
Okay.
Also, vor allen Dingen, weil es ja auch so einfach durch die Besetzung.
Naja, es ist ja nicht offiziell der zweite Teil. Das ist ja nicht ein Fisch namens Wonder 2, sondern man hat die Besetzung halt nochmal zusammengetrommelt, um, ja, more of the same, wie du sagst. Mhm. Aber es ist ja eigentlich ein anderer, ist ein separater Film.
Genau.
Der ist ein Fisch namens Wonder 2, hätte ich den schon längst gesehen. Ja. Obwohl, Blues Brothers 2.
Vielleicht heißt er auf irgendeiner Bootleg-DVD auch so.
In China wahrscheinlich, ja. Definitiv. Ja, das ist ein Fisch namens Wonder aus dem Jahr 1988. Geht eine Stunde 48. Und Grüße gehen raus an Andi. Danke für dieses Los. Das war gut. Und dann würde ich noch die Punkte vorlesen. Das mal, wurde mal wieder Zeit für ein Rewatch für diesen Film. IMDb 7,5, Metascore 80, Letterboxd 3,7.
Jetzt muss ich raten.
Jetzt musst du raten.
Schwer, ich sage eine 9.
Nee, ist eine 10.
Wow, krass. Okay, wow.
Ja, es war eine 9. Das ist einer von denen, wo ich sage, so, Alter, okay, soll ich hier auf meine letzten Lebensjahre und so weiter, warum soll ich den Film irgendwie keine 10 geben? Also es ist das ein Film, der begleitet mich ein Leben lang. Ich kann mich an jeden Satz irgendwie daraus erinnern und so. Und natürlich ist das eine 10 mittlerweile. Also den habe ich dann schon aufgewertet. Also haben wir noch minus 1 für Erik. Also Alter, hier. Wer war das? Dennis war das und Harker mit euren 3,5. Alter, verpisst euch, ihr wirklich bei dem Film. Was soll das? Das ist so eine grandiose britische Komödie. What's not to like? Das ist mehr als nur nett. Aber ja, wie viel von dir?
8.
8 von dir. Okay. Dann trage ich dich hier mit einer 8 in die Tabelle ein. Großer Fan von diesem Film. Also, was so britische Komödie angeht, ist eigentlich für mich eins der Nonplusultra-Dinge, so neben den Monty Python-Filmen und einigen anderen. Aber das ist schon außerhalb der Monty Python-Reihe so. Hast ja ein paar Mitglieder daraus, weißt du? Ist das schon der beste Film, den die gemacht haben, der nichts mit Monty Python direkt zu tun hat? Also, welchen würdest du nennen?
Ja, also für mich ist halt einfach, ja gut, das ist aber dann Monty Python. Also Ritter der Kokosnuss ist über alles
ja,
erhaben.
Ich meine so, ja, dass du den, ja, dass du die ausklapperst praktisch. Weil die haben ja separat auch links und rechts immer wieder was gemacht, weißt du?
Also, weil der so komplett nuts ist, ich glaube Red Race. So mit
echt, Red Race findest du besser?
Naja, also weil der halt so, der ist so komplett drüber. So, also okay. Wenn, also weil, wie gesagt, ohne Kevin Klein finde ich, dass John Cleese
Kevin Klein
nicht so richtig funktioniert hat. Also ich fand das nicht mehr so. Ich fand das wirklich nicht mehr so witzig, wie ich das mal. Und dann, wie gesagt, das mit den Hunden, jetzt, sorry, oh, das ist mir halt jetzt
vielleicht. Alter, ich habe Tränen in den Augen gehabt, ey. Was zur Hölle, Alter. Er hat auch immer auch gelitten in diesen Momenten.
Ja.
Er hat sich aber auch dummer gestellt, ey. Und aber, vor allem, wie sie denkt, es regnet und so, weißt du, wegen diesem Knarzen und so hin und her, geht er wieder zurück. Also im Grunde ist die Oma ja auch selber schuld an die vielen Momenten. Und die ist ja nur wirklich unsympathisch, also.
Ja, gut, aber das trotzdem.
Die kleinen Kläffer mussten zu Recht dran glauben.
Und damit sie einen Herzinfarkt umfällt.
Ja, also am Ende kriegt jeder seinen Paycheck. Ist okay, perfekt geschrieben. Klar. Perfekt.
Okay. Na gut, komme ich nicht mehr raus aus der Nummer.
Nee, kommst du nicht mehr raus. Also.
Okay.
Ich verteidige sogar diesen Tod der Yorkshire-Terrier. Die da doch jedes Mal einzeln wieder irgendwie am Grab irgendwie besungen werden von so einem Chor und so. Ist so witzig, diese Running Gags, Alter, diesen Film. Ist wirklich grandios. Ja, mag den. Alright, ja, ein Fish Nobs Wonder 1988. Können wir auch abhaken? Dann stehst du jetzt ein bisschen unter Zugzwang. Du hast 2 Minuspunkte, ich habe 1 Minuspunkt. Aber jetzt rat mal vorher. Und wir haben einen gemeinsamen Film uns angeguckt, der recht aktuell ist. Und damit bin ich 100% vollständig, was das Evil Dead Franchise angeht. Und du ja auch.
Ja.
Also alle Filme, die in diesem Universum spielen, haben wir gesehen. Und inklusive Ash vs. Evil Dead, hast du die auch geguckt?
Ja.
Auch. Ja, dann sind wir auf dem gleichen Status mit 100%. Und insofern reden wir jetzt über den neuesten Ableger, der heißt Evil Dead Burn. Jetzt möchtest du anfangen mit den Punkten oder soll ich anfangen? Na komm, ich lieg vorne, ich fange an. Ich sag bei dir 7,5.
Okay. Oh, jetzt muss ich kurz überlegen.
Oder 7? Nein, kann ich noch ändern auf 7?
Du kannst auch ändern auf 7, wenn du willst.
Ich mache eine 7.
Ich sag bei dir. Auch schwer jetzt.
Du bist ja auch immer ein bisschen versöhnlich eigentlich. Also insofern, weiß ich nicht. Na, ich sag eine 7. Komm, ich bleib dabei.
Und du bist altersmilde. Und der Film ist grob. Schwierig, jetzt muss ich...
Hast du in diesem Podcast mitbekommen, dass ich grobe Filme mag, oder was?
Naja, also das zumal ja da auch viel Practical passiert, da bist du ja auch Fan von.
Ja, von Gewalt sowieso als Serbe.
Aber ich muss ja
auch jetzt, häusliche Gewalt habe ich nicht einzuwenden.
Ich muss ja jetzt quasi, ich muss ja jetzt
guck mal, wie es nicht mal das sein Denkprozess ja.
Ich sag bei dir eine 8, weil ich muss jetzt ja einfach daneben tippen. Also anders tippen wie du.
Du musst daneben
tippen. Naja, ich sag eine 8. Also okay. Muss ja mindestens eine auseinander liegen jetzt.
Okay. Ja, lösen wir nachher auf.
Ja.
Das ist ja ein Film, der nicht bei allen gut ankommt. Kann man so sagen.
Ja.
Weil wenn man sich so die Letterboxd-Bewertung anguckt, da sind ein paar recht happy mit dem neuen Ableger, aber da sind noch ein paar, die sagen, das war nichts. Insofern bin ich mal gespannt, wo wir gelandet sind. Weil wenn du jetzt direkt das Evil Dead-Franchise mit analysierst, dann macht er hier einiges, was daran erinnert, aber er macht auch einiges anders, wie ich finde. Und das mag dem einen gefallen und dem anderen wiederum nicht. Aber es ist interessant, wer den Film gemacht hat und geschrieben hat. Sebastian Wanicek ist nämlich französischer Abstammung, also wahrscheinlich nicht vom Ursprung, laut Namen, aber das ist der Herr, der diesen Vermin gemacht hat, Infested, oder?
Infested, genau.
Genau, den, den hast du im Fantasy Film Fest gesehen, genau. Den hat man dann hier rangeholt. Und was ich cool finde, ist, dass man so die französischen Wurzeln tatsächlich jetzt in dem Evil Dead auch mit ansieht, weil das spielt ja ein französischer Chanson, spielt eine Rolle und französischer Hip-Hop läuft am Anfang in diesem Club und du hast eine Französin, die praktisch auch im Zentrum steht. Also hat er so ein bisschen seine Wurzeln hier mit reingebracht, was schon ganz interessant ist. Ja. Willst du die Story mal zusammenfassen?
Ja, ich versuch mal. Mhm. Am Anfang sehen wir halt den Bruder, also zwei Brüder und die Frau dazu, die halt in einem also ganz am Anfang fängt der Film halt an dem See wieder, also der Setting. Den See kennen wir tatsächlich schon aus Evil Dead Rise.
Mhm. Mega geiler Einstieg übrigens.
Ja.
Ich finde diese Lady Lady of the Water finde ich unfassbar scary.
Ja.
Also die hat auf jeden Fall Eindruck gemacht.
Aber hast du das da schon gecheckt, wer das ist?
Nee, noch nicht wirklich.
Okay, aber dann irgendwann.
Ja.
Okay.
Irgendwann habe ich es gecheckt. Aber war.
Also
es war ein guter Einstieg.
Genau, also also diese lose Verbindung. Also ich meine, es fängt ja alles, wenn man jetzt diesen Kanon komplett aufmacht, es wird ja in Army of Darkness schon gezeigt, dass es drei Bücher gibt.
Mhm.
Und die erste, also die Sam Raimi-Reihe behandelt ja im Prinzip das erste Buch. Dann der von Fede Alvarez, der 2013er, ist das zweite Buch. Mhm. Und der jetzt ist das dritte Buch. Und wird noch ein bisschen, also auf jeden Fall, der Film steigt halt ein an dem See, Lady of the Water kommt halt, also wird halt mehr oder weniger, wird was rausgeangelt und dann wird es auf jeden Fall sehr grob, dann erinnert mich so ein bisschen an Hellraiser, die Szene mit den Angelhaken.
Mhm, stimmt.
Und
ist schon geil.
Auf jeden Fall geht's dann weiter und wir springen in diesen Club, es gibt eine Eskalation, der Ehemann, der Will, fährt weg, es gibt auf einmal steht jemand auf der Straße, es gibt wieder einen Schnitt. Dann ist es erstmal gar nicht erklärt.
Ja, aber also wir wissen schon, wer da auf der Straße
steht. Ja, genau.
Das ist wirklich die Dame, die wir vorher in dem Wasser da gesehen haben, genau.
Und naja, auf jeden Fall übergibt sie dann diesen Fluch an Will im Prinzip, also dass er dann so ein Deadite halt wird, aber er stirbt halt.
Und dieses Deadite, das ist halt wie ein Virus und so weiter. Also die verwandelt sich dann in aggressive.
Auf jeden Fall, Will stirbt, es gibt eine Beerdigung und zur Trauerbewältigung wird die Frau, die Alice, glaube ich, was ist Alice?
Boah, habe ich hier, aber...
Ja, doch, ich glaube Alice.
Ja, Alice.
Wird Alice quasi zu der Familie in das Landhaus eingeladen und wird dann halt Trauerbewältigung, aber so richtig da sein will sie nicht, weil die Familie ist ziemlich ihr negativ, weil ihr Goldjunge jetzt halt tot ist.
Naja, die sind ihr gegenüber auch sehr anti, aber sie ist jetzt auch, also sie kommt zum Beispiel mit so Sweatpants und so weiter zur Beerdigung, weißt du, und irgendwie so einem Hoodie und Kapuzenpullover und...
Ja gut, aber das dröselt sich ja auf, warum?
Ja, klar, aber es ist ja trotzdem, also am Anfang denkst du auch so, gut, die sind, beide Parteien sind jetzt nicht gut, aufeinander zu sprechen.
Ja, wäre ich bei dem Ehemann auch nicht gewesen.
Ja, gut.
Also, auf jeden Fall wird es dann... Will wird halt irgendwann ins im Leichenschauhaus Und naja, dann zerreißt es dann mal noch ziemlich grob, aber im Off den Leichenbeschauer. Mhm. Und dabei geht das Virus an den, auch da sitzt noch jemand mit rein drinnen im Raum, das ist der Familienvater, also der Vater von Will. Und da wird dann halt dieses Virus mit übergeben.
Ja, genau.
Und dann haben wir im Prinzip so eine Art Home Invasion Szenario.
Ja, weil es ein Familienessen gibt, genau. Wo der Vater auch am Tisch sitzt und dann
haben wir schon wieder ein totes Tier.
Da haben wir schon wieder ein totes Tier und wieder ein Hund. Richtig. Aber nicht so richtig tot.
Nicht so richtig tot.
Ja. Aber tatsächlich so mein Highlight schauspielerisch, Errol Shand, der Neuseeländer, der den Vater spielt, mega fiese Ausstrahlung. Also der macht das richtig krass. Also den, da willst du nicht irgendwie in seine Nähe kommen. Schon am Anfang, wo der noch irgendwie menschlich war, in Anführungszeichen, weil er schon, hat er schon wirklich eine fiese Aura gehabt. Und ja, es wird nicht besser dann, wenn er zum Dead Eyes wird.
Nee, also allein diese Szene in dem Auto. Also das, wo ich dachte, das war so grob. Also, ich habe wirklich schon viel gesehen und ich habe auch viel. Aber das fand ich für einen Mainstream-Horrorfilm, fand ich das schon ganz schön grob. Und ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass der eine Freigabe im Heimkino-Release kriegt, ohne dass du den über Österreich beziehen musst.
Aber nicht nur die Szene.
Also ja, alles.
Der Film hat teilweise bei mir körperliches Zusammenzucken irgendwie hervorgerufen, beziehungsweise ich habe alles in mir hat sich verkrampft in manchen Momenten. Weil genau, in dem Moment wird halt diese Kopfstütze vom Auto wird halt umfunktioniert. Und wenn du die rausziehst, hast du ja vorne diese beiden Spitzen dran. Super nasty Szene, dann hast du später, hatte ich schon erwähnt, eine Geschirrspülmaschine, alles, was sich da rumspielt, auch vorher mit dem Geschirr, was da drin ist.
Ja.
Super eklig. Und die legen ja immer einen drauf. Also es gibt ja eine Szene, wo sie praktisch so ein, war das ein Kugelschreiber? Oder ein Stift oder sowas,
ja,
sie ins Ohr kriegt?
Ja, ja.
Und das reicht ja schon, das ist super eklig, wie sie diesen Stift ins Ohr kriegt, aber dann toppen die das Ganze noch und der bricht dann ab. Also beim Rausziehen bricht der dann ab und dieses Teil bleibt noch irgendwie in dem Ohr stecken. Das heißt, du bist sowieso schon komplett irgendwie zusammengekauert und so, weißt du, und dann bricht noch dieser, also die kosten das gut aus, das muss man dem Film lassen. Also in Sachen Härte ist das hier, ich sag mal, eine gelungene Abwechslung von dem ganzen Elevated Horror, den man so draußen sieht, wo die Intellektuellen da mit einem Weinchen im Arthouse-Kino sitzen und sich mal einen Horrorfilm angucken. Das mal wieder ein beinharter Horrorfilm, der eben nicht mit krassem Anspruch daherkommt.
Vor allen Dingen hat er halt anders als bei Rise, finde ich, halt richtig durchgezogen. Mhm. Also bei Rise war ja so, also als wir damals im Fantasy Filmfest im Kino waren, zu der Premiere mit diesen kleinen Reiben, die Szene war ja winzig. Also da ist ja jetzt mehr Action in der Küche in dem Film so. Und das halt, also wirklich, also es ist ähnlich wie dieser, also auf dem gleichen Level wie der Fede Alvarez. Auch wieder das so Körperteile durch irgendwelche Autogegenstände abgetrennt werden, so, also so, dass dann da die Finger dazwischen bleiben so und das halt einfach auch wie sie sich dann nachher diese Kopfstütze ist ja im Prinzip, wenn du die rausziehst, ja eigentlich ein Nothammer im Auto, damit kannst du ja die Scheiben einschlagen, dafür sind die ja
so
ein Teil ja da, wenn du okay. mal irgendwo
wieder was gelernt
und das einmal das Ding durch den Kopf, wie sie sich das wieder rauszieht, so dann.
Na, vor allem hier durch die, durch den Mund praktisch in die Wange rein und so.
Ja,
und du siehst auf der anderen Seite, wie dieses Teil
wieder rauskommt. Und durch den Hals.
Und durch den Hals. Das ist also super nasty.
Also alles, auch wie er durch, in dem Auto durch die Scheibe oben wieder reingezogen wird, wie er den versucht, da festzuhalten. So. Also das haben sie wirklich, also das ist wirklich gut gemacht. Auch dann, es wird halt auch super widerlich. Also das mit der Zahnspange von der Oma, so, dann ist es halt, weißt du, so, dann hast du wieder den Ekelfaktor da wieder mit drin. Also wenn,
das war auch eine krasse Szene, Alter.
Also,
das war völlig random, aber. Ja, ja und du hast ja, ich meine, du hast ja durch die Oma hast du auf jeden Fall so ein bisschen Comic Relief. Aber Leute, die mit dem Evil Dead-Universum vertraut sind, ich meine, die dürften ja mit ein bisschen Comedy-Elementen in einem harten Horrorfilm ja dann eigentlich nichts einzuwenden haben, weil im Grunde genommen ist es, vielleicht funktioniert der Humor nicht bei dem einen oder anderen, aber im Grunde genommen ist das Gleiche.
Ja.
Aber ich finde es schon ganz witzig, weil sie ist ja ein bisschen senil.
Ja.
Und dann, wenn sie so bei dieser, also wenn die bei offensichtlich besessenen Personen dann sagt, so, die haben sich nicht mal verabschiedet, sind einfach so gegangen, ohne Tschüss zu sagen und so, dann ist das schon recht witzig.
Ja, aber
die haben sich ein bisschen zu sehr auf sie raufgesetzt,
so als Humor. Aber ich finde, das ist so beiläufig, weil das also wie gesagt, bei den 2013er Fede Alvarez, Evil Dead, da war ja.
Der ist komplett ernst.
Ja, aber ich finde den jetzt auch komplett ernst.
Also, ja, bis auf der Charakter. Der sorgt ja schon für Lach. Also ich glaube, dass da ein paar gelacht haben im Kino an der Stelle.
Ja, aber. Aber der von Fede Alvarez hat ja auch mal so einen Schmunzler zwischendurch, so ein bisschen.
Was?
Ja, also.
Was?
Naja, nicht so eine
Comic. Der hat wirklich gar keinen Schmunzler.
Ja. Also gut, oder ich gehe damit anders um, auf jeden Fall. Also ich kann mir nicht.
Hast du mehr gelacht bei Fede Alvarez als bei Ein Fisch namens Wanda? Bei dem Evil Dead Remake? Nein. Beziehungsweise Sequel? Nee, hast du nicht? Nein. War das die bessere Komödie?
Nein. Aber ich finde jetzt aber den, der ist ja nicht per se, das ist ja nicht per se lustig. Ich glaube, wir empfinden das einfach nur als lustig, weil der Charakter so ein bisschen rausfällt aus dem.
Ja, aber mit den Zähnen und so, das ist, also ist schon Humor drin. Da kannst du nicht anders sagen. Also, findest du nicht, dass da Humor drin ist? Also, hast du die Post-Credit-Szene gesehen?
Ja.
Come on. Du glaubst nicht, dass da ein Lacher irgendwie bei den Zuschauern. Ja, wo sie da lang kriegt halt.
Ja, gut. Aber irgendwie muss es ja weitergehen.
Naja, aber es ist doch nicht, also es ist doch kein Horror in dem Moment, sondern das ist ja witzig eher. Das ist ja eher eine witzige Post-Credit-Szene. Du kannst doch nicht sagen, dass der Charakter komplett ernst geschrieben ist, Alter, von dieser Oma. Jeder Spruch, den sie macht und so weiter, ist ja schon, sorgt ja schon für ein Lachen oder für einen Schmunzler oder so in diesem Ganzen. Und dann gucken wir, was auf der anderen Seite passiert, Alter. Da werden Sachen durch Körperteile gerammt so. Und sie ist ja nun wirklich der Comic Relief offensichtlich. Also ich würde da nicht sagen, dass das nicht so ist.
Aber ich weiß nicht, ob das per se jetzt als Comedy-Punkt gedacht ist. So, also
vielleicht siehst du jetzt Comedy wirklich zu sehr Monty Python oder so.
Ja,
oder also, als Elemente von einer Comedy.
Also
Tanz der Teufel 2.
Elevated Comedy oder was?
Elevated eigentlich gar nicht. Aber Tanz der Teufel 2 war ja nun schon sehr viel mehr Comedy als Teil 1.
Auf jeden Fall.
Aber es gab trotzdem Teil 1 auch lustige Momente. Also gerade Ash vs. Evil Dead haben ja da ein gutes Gleichgewicht gehalten aus Comedy und irgendwie auch Horror. Insofern, das macht er ähnlich. Aber klar, der Comedy-Anteil ist hier wesentlich kleiner als bei den Bruce Campbell-Filmen. Apropos Bruce Campbell, der hat mitproduziert. Und das war nicht der einzige. Lee Cronin hat noch produziert und Sam Raimi. Das heißt, die hatten diesmal die Produzentenfunktion, unter anderem mit ein paar anderen Leuten. Also definitiv ein paar bekannte Leute. Im Gegensatz zum Cast, der eher aus frischen Gesichtern besteht. Also hier ist jetzt irgendwie keine alteingesessenen Leute. Ich meine, der Neuseeländer, den ich positiv erwähnt habe, Arrow Shand, den hat Lee hier schon mal gebracht, weil dieses auf Flex Mean Death heißt der, glaube ich, diese Piratenserie. Aus Australien oder Neuseeland, die hat ja Lee hier rezensiert, da spielt er zum Beispiel auch eine der Rollen, aber...
Naja, die Alice, die spielt irgendwie auch bei Dune Part 2 mit, aber wahrscheinlich irgendwas ganz Kleines, ein Sandkorn das oder so.
Wird wahrscheinlich eine kleine Rolle sein, ja. Spielt eine Würmer.
Ich glaube nicht, dass sie als Shailut besetzt worden
ist. Meinst du nicht? Weiß nicht. Ja, so, wie fandst du es?
Also hat mich auf jeden Fall abgeholt, den durfte ich auch alleine gucken, also meine Freundin wollte den nicht mitgucken.
Hat sie angefangen, den mitzugucken? Nein, oder von Anfang an gesagt,
auf gar keinen Fall.
Okay.
Ist
er nicht so ein Gorehound?
Nein. Mhm. Also vor allen Dingen, weil der Film halt auch so physisch wehtut. So einfach. Wenn das mal drin vorkommt, so und das irgendwie nicht Ziel des Films ist, zu zeigen, wie viel Gewalt da in so einen Film passt.
Also ich bin ja schon recht abgestumpft, aber das hier ist schon.
Also ich fand den auch hart. Also dafür, dass dann viele gesagt haben, nur die Szene mit der Geschirrspülmaschine war jetzt nicht so hart. Ich weiß, die Szene an sich.
Was zur Hölle?
Wo ich denke so, ja, die Szene mit der Tür ist dann schon hart, aber die Szene an sich, weil alle wahrscheinlich gedacht haben, das passiert jetzt schon, wie sie ihn da halt quasi draufdrückt.
Das fand ich ja schon richtig. Also, das war ja schon eine erste Szene, wo sie ihn da draufdrückt und wo die Tür offen steht und dann mit der Tür ist. Ja, da wurden so ein bisschen Obsession-Vibes.
Naja, da war so gut, aber das hast du ja bei Fede Alvarez auch schon, das Elektrodeckel.
Ja, stimmt.
Also, das...
Also es fließt insgesamt ein bisschen weniger Blut, würde ich sagen, so. Also hier... Evil Dead Rise, so, weißt du, komplett blutüberströmte Hauptdarstellerin. Das hat man hier nicht unbedingt, aber die müssen schon auf jeden Fall einiges über sich ergehen lassen. Ich meine, also der Film ist nicht perfekt, drücken wir es mal so aus. Ja. Der hat schon seine Macken. Ich finde, dass die Fähigkeiten oder die Verletzlichkeiten der Deadites, das wirkt manchmal ein bisschen random. Weil mal sind die unbesiegbar, weißt du, und dann, keine Ahnung, dann kriegen die auf einmal Klaps auf den Hinterkopf und so und fallen um oder so, weißt du, jetzt mal ganz blöde gesagt. Also es ist so ein bisschen unausgewogen und ich finde, dass er eigentlich den ganzen Film über richtig gut unterwegs ist, was Practical Effects angeht und das CGI eigentlich recht klein hält und gar nicht mal so oft einsetzt.
Und am Ende.
Und am Ende übertreibt er es.
Ja.
Also am Ende kommt dann CGI, am Ende steigt halt der CGI-Anteil und damit tut sich der Film keinen Gefallen. Das,
aber das war ja bei Rise,
ist nicht so geil.
Bei Rise ja auch schon. Dann so mit diesem
Mit dem Haus, ja, ja, ja. Okay.
Also, aber ja, also, was soll ich jetzt, ja.
Na, würdest du auch sagen, dass er das jetzt nicht perfekt ist, oder? Das ist jetzt nicht der beste Evil, der Teil, der jetzt rausgekommen ist.
Nein. Also ich fand nur cool, wie er das so ein bisschen versucht zusammenzuhalten, was dann aus so vielen Richtungen. Das Einzige, was ich jetzt nicht gebraucht hätte, wäre dieser komische Dolch gewesen, so, dass halt jetzt dann noch irgendwie ein Artefakt noch existiert. Irgendwie, das hat.
Das ist aber auch wieder typisch Evil Dead.
So. Ja,
das,
ja, aber.
So, dass du halt neben dem Necronomicon hast du halt auch irgendwie diesen Dolch aus dieser und dieses alte Thronband und so. Das ist halt etwas, was halt an die alte Hütte erinnert, wenn die da ankommen, weißt du, spielen dieses Thronband ab. Das sind ja alles Referenzen.
Ja, genau. Das stimmt schon. Und wir haben ja auch am Anfang gesagt, mit diesen drei Büchern und so, dass es dann drei unterschiedliche Richtungen gibt. Und der von Feder Alvarez steht da so ein bisschen alleine, weil der dieses zweite Buch behandelt. Mhm. Aber jetzt das dritte, es gibt ja dann auch wieder einen Rückschluss auf Rise dann quasi am Ende.
Ja. Es gibt zwei Post-Credit-Scenes. Ja. Also für diejenigen, die sich den angucken, bleibt sitzen.
Ja. Das auf jeden Fall. Mhm. Mal gucken, wie sie das dann noch mit einbauen jetzt wieder, also wie das dann wieder zurückkommt.
Mhm.
Also, weil, ja, also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also ich war auf jeden Fall gut unterhalten.
Der ist schon angekündigt, der nächste
Teil. Genau, aber ich hätte jetzt das Ende, was ich krass fand, aber was finde ich mit am meisten wehgetan hat, weil damit habe ich nicht mehr gerechnet, war dieser Umschnitt, wieder auf Wool. Also ganz am Ende kannst du dich an die Szene mit dem Dolch erinnern, wo dann,
ja,
weil die ja quasi dann durch den Dolch ja befreit werden. Mhm. Das fand ich mit noch am härtesten. So einfach, dass nochmal, dann hat man wieder diesen, geht wieder Richtung Obsession, so, ne? Mhm. Aber dieses, das fand ich noch mit am härtesten.
Ist Symbolik drin, ja.
Also dann dieses Befreien aus dieser, bis der Statut euch scheidet, mehr oder weniger. Mhm. So, aber nochmal dieses letzte Nachziehen, so von wegen.
Das war's am krassesten.
Nein, aber
da. Ihr werdet Körperteile getrennt und durchbohrt, ja, aber war's am krassesten.
Nein, aber das, ich finde, das gibt dem so ein bisschen mehr Substanz, als dass es einfach nur so Schlachterplatte ist.
Ja. Ich weiß, was du meinst. Aber nicht, dass gegen schlechter Platten irgendwas einzuwenden ist. Das ist fein. Ja, ich finde es ganz gut, dass die Reihe jetzt irgendwie sich neu erfindet und dass sie, also was heißt neu erfindet, die trägt zwar irgendwie so den Geist der alten Evil Dead Trilogie mit, weißt du, und da wird auch nichts rankommen. Ich liebe die alten Teile mit Bruce Campbell und Co. Also das ist für mich eine andere Baustelle, aber letztendlich sind das alles so die anderen Teile vom Evil Dead. Ich finde tatsächlich den von Fede Alvarez noch am schwächsten. Also ich bin ja kein großer Fan von dem.
Echt?
Aber wow. Evil Dead Rise und jetzt hier Evil Dead Burn wiederum, da bin ich pro. Ja, ich gehöre zu den wenigen, die irgendwie sagen so, nee, Alter, ich weiß nicht, warum ihr den alle feiert. Wir hatten den ja auch mal rezensiert. Warst du das nicht, den in irgendwie Auftragsfilm?
Können sein.
Wäre möglich.
Aber
hat bei der Wiedersichtung auch bei mir nicht so funktioniert. Den hat Lee tatsächlich auf Stein und Bein verteidigt, das weiß ich noch.
Also ich fand, also den wirklich, der steht noch mit am höchsten.
Okay.
Also neben der Originalreihe so.
Aber ihr seid auch Mainstream.
Nein, aber also ich bin auch einer der wenigen, der dieses, es war zwar cool, aber ich hätte Army of Darkness nicht gebraucht. Also ich hätte dieses...
Alter. Nichts gegen Army of Darkness.
Ja, aber das ist halt, das ist ja wirklich dann rein Comedy, das ist ja nur noch Quatsch, das ist ja so rein Slapstick. Warum? In so einem gritty Universum.
Warum nicht?
Ja.
Könnte ich jetzt fragen.
Aber jetzt erklärt sich, wo deine Oma herkommt. Im nächsten haben wir wahrscheinlich wieder kleine Skelette als Referent.
Ja, das ist Bruce Campbell, der ist ja schon von Grund auf ist ja irgendwie lustig. Insofern hat er das mal ausgelebt im dritten Teil. Also natürlich ist das der Schwächste der alten Trilogie. Tanz der Teufel 1, Evil Dead 1 und 2 sind natürlich Brecher. Aber ich habe immer ein großes Herz für Army of Darkness gehabt.
Ja, also es gibt in diesem Ganzen gibt's keinen schwachen Film. Aber für mich ist das halt einer, der am meisten halt rausfällt und damit auch irgendwie ich habe den halt ein paar Mal gesehen und würde mir auch wahrscheinlich wieder angucken, wenn ich irgendwann mal wieder Bock drauf habe. Mhm. Aber ich würde mir wahrscheinlich eher Evil Dead 1 und dann eher den von Fede Alvarez einlegen, bevor ich dann wieder bei den anderen Teilen wäre. Also wenn ich jetzt so ein ranken müsste, dann ist es eins und der von Fede Alvarez und danach der Rest.
Mhm.
So.
Ja, dann gucken wir mal in die Tabelle rein, die ich ja hier auf Kurzwahl habe. Dann kann ich euch vielleicht mal die Episoden dazu nennen. Aber ihr habt natürlich auch Zugriff auf die Tabelle. So, Tanz der Teufel. Alter, in der zweiten Supporter-Special, in dem zweiten Supporter-Special haben wir über diesen Film geredet. Also wir haben ab und zu mal ein Supporter-Special gemacht, wie ihr wisst, wo nur Filme behandelt werden, die Auftragsfilme oder Losfilme waren. Und das zweite, da haben wir über Evil Dead geredet und über Evil Dead 2, mein Lieblingsteil, haben wir in der Supporter-Episode 150 geredet. Ja. Da waren diese beiden Teile. Und der Evil Dead von 2013 hat ja keinen deutschen Titel, oder?
Nee, der hat auch nur Evil Dead.
Ja, insofern gucken wir mal, wo der hier steht. Da ist er. Evil Dead, 5,5 von Guess. Ja, 7 von Lee ist jetzt auch nicht die Welt. Episode 300.
Ja gut, aber Lee ist jetzt auch nicht der Horror-Spezies.
Nee, aber ich sag ja, ich weiß noch, dass der irgendwie dem besser gegenüberstand als ich. Und 5,5, da gehöre ich nur absolut, das ist eine absolut edgy Meinung. Stehe ich aber zu, weil ihr habt alle keine Ahnung. Nee, der segelt irgendwie immer vorbei. Also klar ist der hart und hat gute Szenen, aber irgendwie, weiß nicht, also hier ist jetzt auch nicht, hier ist ja auch keine Sympathiefiguren irgendwie bei den Charakteren, mit denen du irgendwie mitleidest. Aber trotzdem hat er irgendwie eine Dynamik, die habe ich da vermisst.
Bei Fede Alvarez jetzt.
Ja.
Du hast kein Mitleid mit mir.
Mit dir?
Nein, mit mir.
Mit dir?
Boah.
Wow. Das können wir gerne mal so durchziehen. Warum soll ich denn Mitleid mit dir haben?
Okay.
Du meinst jetzt wegen ihrer Drogenvergangenheit und diese ganze Scheiße?
Ja, dass sie da halt durch muss.
Boring.
Boring. Achso. I am not negotiating okay. with you, und Eric. Gewalttätiger Ehemann ist jetzt besseres Setting, damit man sich dann mit der Familie auseinandersetzen kann oder was?
Ja, muss man ein bisschen aufpassen, mit wem du dich einlässt. Okay. Watch wow. for your date.
Wow. Okay.
Ein bisschen edgy hier. Nochmal ein bisschen für Quote gesorgt.
Ja, auf jeden Fall hat der ordentlich wehgetan hier, der Film. Also das, der hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber war fies.
Okay. Sehr schön. Ja, Vollständigkeitshalber, Evil Dead Rise. Da warst du sogar bei.
Ja.
Episode 276 besprochen. Insofern konsequenterweise jetzt wieder mit dir in dieser Konstellation den nächsten Evil Dead besprochen. Das passt ja gut. Wie lange ist der eigentlich her? Von 2023 ist der. Schon ein gutes Output hier, 3 Jahre später. Der nächste. Ist jetzt nicht Lanthimos hier, 4 Filme im Jahr, aber schon gut. Die befüttern das Franchise weiter und wie gesagt, der nächste ist ja schon angekündigt. Da bin ich ja mal gespannt. Okay, so viel zu Evil Dead Burn oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Vielleicht können wir mal erzählen, wo der gerade finanziell steht. Habe ich hier bei IMDb aufgerufen. So, warte. Kann sich nur um Stunden halten. Da ist er. 20 Millionen hat er gekostet. Steht gerade bei 71 Millionen. Horrorfilme natürlich sehr hoch in der Gunst und an der Kinokasse funktionieren die ja meistens. Also insofern auch der hier ist eine Plusrechnung.
Ja, aber der hatte wahrscheinlich einfach Pech, dass halt Backrooms und Obsession halt so durch die Decke gegangen sind und alle da reingerannt sind.
Er hat sein Budget fast vervierfacht. Also das ist schon...
Ja, gut, jetzt.
Ich glaube schon, dass sie zufrieden sein können mit dem
aber ich glaub, Output. Ich glaube, Rise lief besser.
Ja, das kann sein. Das ist halt kein Elevated Horror, wo jetzt alle abfahren. Ich auch. Ich bin auch Fan von Obsession und Backrooms und wie sie alle heißen, wisst ihr. Aber das ist halt auch mal geil, so einen beinharten halt Horrorfilm zu sehen, der eben nicht irgendwie auf Anspruch setzt. Finde ich schon ganz cool. Jo. So viel dazu. Aber es freut mich, dass sowieso ein paar Kinofilme gerade aktuell richtig gut performen an der Kinokasse und dass die Leute wieder ins Kino rennen und gerade so Odyssey und so. Also egal, wie man die Filme finden mag, wenn die Kinos voll sind und wenn die Umsatz machen und wenn die Filme Plus machen, dann sind Lee und ich und du ja auch und dann sind eigentlich die ganzen Fans von Filmen, müssten dann erstmal happy sein und glücklich. Und
ja, ist generell gerade irgendwie cool, dass das Kino wieder so ein bisschen läuft.
So, dass es so ein bisschen so einen Aufschwung wieder
hat. Wenn du so siehst, wie Spider-Man gerade performt. Und
Spider-Man, Toy Story, diese ganzen Filme laufen gut. Super Mario Galaxy. Also es gab viele Filme in letzter Zeit, die halt wirklich neben den ganzen Familienfilmen jetzt auch sowas wie gerade Evil Dead Burn und so hin und her, die halt wirklich Plus machen an den Kinokassen. Finde ich geil.
Ja.
Alright. Dann können wir Punkte nennen und auflösen. 6,4 bei IMDb, Metascore 54, finde ich alle geil. Hast du Letterboxd aufgerufen?
Nein. Warte.
Das ist kein Problem, hätte ich auch mal können.
Zack, da.
Drück mal den in der Zeit.
Do everything Eric says. None of it will work, but trust me, he's the best.
Okay, 3,...
Ich muss ein paar Samples unterbringen.
Ich kann ja wie bei den Bastarden einfach nur mit der Hand einmal komplett draufhauen und dann spielt er alle gleichzeitig. 3,1 von 5.
Sowas Unorganisiertes machen wir nur bei den Bastarden, ja. Nicht so, okay. Hier bei uns ist ein anständiges Format.
Also wenn ich so gucke, was hier so Friends geratet haben, wer ist denn hier noch da? Manu hat ihm 3 gegeben von den Filmfressen.
Okay. Ist jetzt auch nicht der Love begeistert.
Schröck hat ihm 3 gegeben.
Hm.
Alessandro ratet er anscheinend nicht.
Nee.
Der Hacker 3,5. Tino Hahn 2,5.
Alle not amused.
Nicht so richtig.
Ja, dann brechen eine Lanze für
Zero Famous 2,5.
Dann brechen eine Lanze für Evil Dead Burn und von mir eine 8. Du, ja. du liegst Gold richtig.
Und ich bin bei 7,5. Naja, die können ihm auch eine 8 geben. Doch, 8 ist gut. 8 ist gut.
Ach, jetzt spontan gibst du ihm doch noch eine 8.
Na, was denn?
Was hast du da notiert?
Du hast eine 7. Du hast eine 7 von gesagt, das wäre scheißegal, du wärst da trotzdem vorbei. Dann gebe ich mir 7,5 und bist da trotzdem vorbei.
Nee, dann habe ich gewonnen mit einer 7,5.
Du hast doch 7, du hast doch geändert oder bist du wieder zurückgesprungen? Wollen wir mal zurückspulen?
Nein, pass auf. Ich habe bei dir eine 7 getippt. Wenn du ihm jetzt eine 8 gibst, bin ich 1 daneben und wir haben einen Unentschieden. Wenn du ihm eine 7,5 tippst, wie du gerade also gesagt hast, dann habe ich gewonnen. Ja, okay. Also insofern, das ist jetzt schon wichtig.
Ja, okay, dann gucke ich nochmal, was in meinen Notizen steht. Warte.
Ja. Am einfachsten wäre es, wenn du die Punkte notierst, dann...
Ja, ich habe sie ja notiert.
Aber hier, jetzt spontan ist so, ja, guck mal, ja, wie verliert er denn? Ach so, ja, na, da lege ich einen halben Punkt drauf. Was ist das denn, Alter? Der Mafia-Methoden.
Ja, okay, 7,5.
Ah, der Tigere Erik. Sicher, ja?
Ja.
Ich will keinen Einspruch von dir hören.
Nein.
Du stehst zu den 7,5. Ja. Letztes Wort.
Ja.
Okay.
Dann, steht hier in meinem Skript.
Okay, wenn es da drin steht, dann habe ich nur einen halben Punkt verkackt. Und dann... habe ich gewonnen, weil 1,5 minus bei mir und 2 minus bei dir. Insofern knappe Kiste, aber Team Lee diesmal geschlagen worden. Knapp. Das ist immer knapp eigentlich in letzter Zeit. Also es war, glaube ich, nie so überdeutlich. Aber hast dich gut geschlagen und danke fürs Mitmachen.
Ja.
Hat Riesenspaß gemacht. War ein cooles Line-up und jederzeit wieder. Freut mich, dass du hier von passiv zuhören und supporten auch mal hinters Mikro geschafft hast durch unsere Fantasy-Filmfest-Specials und durch einige Gastauftritte. Insofern sehr, sehr geil.
Ich hoffe, sie kommen durch die ersten wirren 15 Minuten von Detention.
Ja, ja.
Da war ich nicht so richtig drauf vorbereitet. Da hatte ich nicht so einen richtig Fahrplan für den Film, weil das war echt schwierig.
Ach so?
Eric, what do we do?
Dachtest du das hier?
Ja, genau.
Oder DDR.
A technical glitch or an Eric, as we're calling them around here.
Da war es ein Eric in den ersten 15 Minuten.
Ja.
Gut, ich hoffe, solange die Folge aufgenommen wurde und wir da kein technical glitch haben und die im Kasten ist, ist sehr wichtig, weil wir hatten ja Premiere letztes Mal und ich muss mir morgen Folge nochmal aufnehmen. Also die war tatsächlich im Mülleimer.
Oh, krass.
Aber jetzt haben wir dafür gesorgt, trotz Videos, dass wir da ein Backup haben und das wird nicht nochmal passieren.
Oha,
ja.
Das ist ja wild.
Berichte ich heute drüber, wirst ja dann auf jeden Fall auch nachhören in der heutigen Episode, die gerade rauskommt, während wir hier diese aufnehmen. Alright. Ja, dann würde ich sagen, entlassen wir die Hörerschaft in den wohlverdienten Feierabend. Hört bei den Bastarden rein, hört in unsere anderen Folgen rein. Supportet die Banausen, Patreon und Steady. Link ist in der Bio. Und guckt euch da um. Diejenigen, die irgendwie ihr Paket aufstocken wollen und selber mal irgendwie Filme mit in den Ring werfen oder beziehungsweise auch unsere Lostrommel befüllen. Herzlich willkommen. Dann fühlt euch frei.
Ja.
Seid ihr natürlich auch immer am Start. Cool. Geiles Line-Up heute. Dann haben wir die Episode im Kasten. Dann würde ich sagen, sind wir raus. Haben wir hier noch einen Erik Sample, den wir nicht gedrückt haben?
Settle yourself, Eric. We're already proceeding. I'm only sharing with you my doubts. This is what humans do.
Der Oberst auf der zweiten Seite.
Nee, den haben wir. Das ist, habe ich dich doch vorgestellt. Also. Hallo?
Das ist Eric. Eric from the Bronx.
Ja, dann war noch dieser Sorry, den hattest du aber auch schon gedrückt. Ja, dann hast du alle durchgespielt.
Habe ich alle Eric Samples gedrückt?
Ich glaube, ja.
Perfekt. Aber ich habe wirklich nur Eric Samples gedrückt, oder?
Ja.
Das ist ja auch ein bisschen dürftig. Komm, machen wir einmal hier den hier.
Bisschen Pengi Pengi und bisschen Witzi Witzi und bisschen halt Lusti Verwickli.
Genialer Typ. Das passt ja dann zu einem Fisch namens Wonder, den hättest du vorhin drücken müssen.
Ja, aber wirklich Lusti Verwickli, das stimmt. Ja. Kann ich zu vielen Filmen drücken. Bei Evil Dead Rise passt es auch. Evil Dead Bird meine ich. Nicht? Lusti Verwickli und Pengi Pengi? Da wurde auch geschossen.
Ja, ja. Mehrfach durch den Kopf.
Auf jeden Fall. So, jetzt reicht's aber wirklich.
Ja.
Schönen Feierabend. Hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.
Bewegt Bild Banausen.